Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Svanas Hundewelt. Heute wieder mit einem super spannenden Thema und zwar aversives und positives Training. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber wie immer habe ich sozusagen nach den bestmöglichen Experten dafür gesucht und habe mich auf die Suche gemacht. Und bin heute bei Svana gelandet, aber Svana hat gesagt, da hat sie noch eine Expertin zusätzlich sozusagen. Deswegen kann ich euch heute zwei Expertinnen für das Thema aversives und positives Training mitbringen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Los geht's.
Hallo Markus, ist immer so witzig, sein Intro. Ich habe jetzt schon so viel gehört, dass das Intro so niedlich ist. Ich glaube, wir machen einfach dich dauerhaft als Intro. Wir haben nämlich heute schon überlegt, ob wir über Fiverr ein Intro schneiden lassen sozusagen. Aber ich glaube, ich nehme einfach dich so in Dauerschleife. Ist dann immer, ist genau das Dauerintro. Kommt dann immer, hallo und herzlich willkommen bei Svanas Hundewelt. So, hallo Steffi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Die Steffi ist nämlich extra zu uns rausgefahren und da muss man jetzt auch dazu sagen, die Steffi hat ganz schön Heuschnupfen und wir sind ja hier wirklich in der Pampa. Also falls das ein oder andere mal niest, dann bitte Mitleid und Nachsicht, weil wir sitzen hier wirklich quasi in unserem Sommergarten aktuell im Blumenmeer. Und vorhin hat die Steffi mir auch noch erzählt, dass sie auch noch eine Katzenhaarallergie hat. Und ich meine, wir haben ja quasi alles, was für Beine hat, unter anderem eine Katze. Dementsprechend sind das hier sehr erschwerte Bedingungen heute für dich.
Ein bisschen schniefende Nase, aber ja, es geht.
Okay, dann ist ja gut. So, die Steffi, die Frage ist jetzt, woher kenne ich die Steffi eigentlich? Die Steffi war Trainerin bei Freude am Hund, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Wann bist du denn da fertig geworden?
Genau, ich habe meine Ausbildung 2020 begonnen, im Oktober und bin dann im Juli des darauffolgenden Jahres fertig geworden und damit dann auch übernommen worden von Freude am Hund. Und war dann da Trainerin bis Anfang diesen Jahres.
Genau. Und dann hast du dich selbstständig gemacht.
Gell? Genau, jetzt im Anfang März, am 1. März, um genau zu sein, habe ich mich dann selbstständig gemacht mit meiner eigenen Hundeschule, weil ich unter anderem den Hundeführerschein auch anbieten wollte und fand das einfach ganz cool. Und jetzt begebe ich mich auf meine eigenen Schritte.
So ein bisschen groß werden, gell?
Genau.
Was muss man beim Hundeführerschein noch? Braucht man irgendwie einen Verein oder so? Ist das wie beim Begleithund?
Genau, also es kommt ein bisschen darauf an, wo oder was für einen Hundeführerschein du anbieten möchtest. Es gibt auch einen Hundeführerschein, der rein theoretisch ist. Den bieten ganz viele Tierärzte an. Mhm. Da kommt man relativ leicht rein, wenn man mit Tierärzten spricht. Fand ich jetzt für mich aber nicht ganz so gut, weil ich finde, dass ein theoretischer Hundeführerschein cool ist für die Besitzer, um einfach so einen Sachkundenachweis zu haben und sich ein bisschen besser auskennen zu lernen. Aber der praktische Teil ist für mich ganz, ganz wichtig, dass der Hund eben auch mitlernt und lernt, sich in gesellschaftlichen Situationen angemessen zu verhalten und im Alltag eben mit dem Besitzer zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich mich für einen praktischen Führerschein entschieden. Und den gibt es auch von unterschiedlichen Stellen. Da muss man sich bewerben bei zum Beispiel BVZ oder IBH, ich weiß nicht, ob dir das was sagt,
genau.
Und da habe ich mich für den BVZ-Hundeführerschein entschieden, den ich jetzt auch anbieten darf.
Ach, mega cool. Und was ist der Unterschied zur Begleithundeprüfung?
Die Begleithundeprüfung ist tatsächlich nochmal etwas strikter und strenger, schaut jetzt nicht so richtig auf den Alltag, sondern darauf, ob der Hund Gehorsam anbietet und gut funktioniert, aber die Prüfung zum Beispiel findet auch nicht im Alltag statt, sondern auf einem Platz, in dem man bestimmte Ritualien durchläuft mit dem Hund und der Hundeführerschein ist da nochmal etwas einfacher für den Hund und auch für den Besitzer und außerdem findet er im Alltag statt, wo ich finde, dass der Hund eben auch funktionieren sollte und daher bietet er da nochmal eine größere Spanne für die Besitzer an, die eben jetzt nicht einen super strikten Durchlauf haben wollen, sondern einfach im Alltag einen gut funktionierenden Hund.
Ich kann mich erinnern, dass ich bei meiner BH schon auch einen Straßenteil hatte, aber im Endeffekt machst du ja dann da quasi nochmal genau das Gleiche wie auf dem Platz, noch halt auf der Straße.
Genau.
Die BH ist ja immer also ganz häufig quasi Grundlage für die ganzen Hundesportarten, wenn du die auf Turnierniveau oder so machen willst, ne? Weil die einfach quasi einen gewissen Grundgehorsam sozusagen voraussetzt, damit du dir überhaupt bestehst. Also tatsächlich so Bleibübungen, dass der Hund nicht einfach zu jedem Hund hinstiefelt auf dem Platz und so, ne? Alles, was du jetzt für den Hundesport brauchst. Deswegen ist die dafür ganz viel, einfach Basis. Aber der Hundeführerschein, das ist ja auch immer wieder Diskussion, ob der kommt. Ich wäre da ja der totale Verfechterin dafür, du vermutlich auch.
Ja, ja, definitiv. Also in vielen Bundesländern ist er ja schon Pflicht. Ich habe mich unter anderem auch deswegen für den BVZ-Hundeführerschein entschieden, weil er eben in ganz vielen Bundesländern in Deutschland, beziehungsweise in allen, wo er Pflicht ist, auch anerkannt wird. Das heißt, das hilft da auch nochmal quasi weiter. Und ich hoffe, dass er in Bayern auch irgendwann mal Pflicht wird.
Ja.
Oder zumindest als Grundlage dient dem Veterinärsamt, falls irgendwie ein Vorfall oder sowas war, ja, dass man den eben quasi als Nachweis bringen kann.
Toll fände ich ja immer eine, also es geht ja, gibt ja immer ganz viele Stimmen dazu, ne, wenn es so darum geht, sowas irgendwie durchzusetzen oder nicht. Dann unter anderem auch, ja, und dann holen sich die Leute halt trotzdem die Hunde, bla bla bla, weil wir haben das Thema ja zum Beispiel auch mit Listenhunden immer wieder, dass das so die Frage ist, wie gehe ich damit eigentlich um? Und ja, unsere Nachbarin und gerade dabei, den Müll wegzuwerfen. Das klackert so laut. Ich hoffe, das hat man nicht. Der Nachteil am Garten. Auf jeden Fall fände ich ja immer total toll, man könnte das ja auch auf positive Art irgendwie, finde ich, regeln, dass man zum Beispiel sagt, naja, die Hundehalterinnen oder die Hunde, vor allem die jetzt einen Hundeführerschein haben müssen, halt zum Beispiel keine Hundesteuer bezahlen. Das wäre ja, finde ich, eine sehr positive Art, beispielsweise einen Hundeführerschein einzuführen, wo ich mir dann auch vorstellen kann, dass die Leute wirklich bereit sind, das irgendwie zu stemmen, diesen Mehraufwand und so.
Ja, tatsächlich ist das ja cool, sogar auch der Fall, also zumindest für ein Jahr. Also ja, das heißt, wenn du den Hundeführerschein vom BVZ, da bin ich mir nicht sicher, wie es bei anderen Hundeführerscheinen ist, aber wenn du den eben machst, dann wirst du für ein Jahr von der Steuer befreit.
Ja. Und dann könntest du ihn dann nochmal wiederholen und kriegst dann wieder ein Jahr?
Nee, ich glaube nicht.
Schokolade. Das wäre ja toll, wenn man dann so eine Auffrischungsübung macht, ne? Dass man, aber naja, okay.
Genau.
Okay, jetzt aber nochmal zurück zu dir. Was für Stunden hast du denn gegeben bei Freude am Hund?
Ich habe bei Freude am Hund die Welpenspielstunde gegeben. Also eigentlich habe ich alles durchgemacht. Ich habe die Welpenspielstunde gegeben. Ich habe dann den Grundkurs gemacht. Ich habe Kombikurs gemacht. Ich habe Agility gemacht, Obedience 1 und 2 und Rally Obedience, wo wir einfach so ein paar Sachen auch ausprobiert haben, wo wir einfach ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht haben. Tatsächlich war das so ein bisschen mein Lieblingskurs.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, genau. Also Rally Obedience war da so ein bisschen mein Lieblingskurs, weil ich mit denen ganz viel machen konnte. Das war ein super, super Team und ich bin auch sehr traurig, dass ich die verlassen musste, leider. Aber ich freue mich jetzt auch auf die neuen Herausforderungen.
Ja, das glaube ich. Und Freude am Hund ist ja auch sozusagen bekannt dafür, positiv zu trainieren. Bist du dann jetzt, also machst du das quasi genauso oder hast du ein bisschen anderes Konzept als Freude am Hund?
Nee, also ich habe vor, genauso weiter zu trainieren. Ich finde das Konzept von Freude am Hund super. Ich finde die positive Art ganz, ganz wichtig, um mit dem Hund zu trainieren und würde davon eigentlich auch nicht abweichen.
Ja, das bedeutet ja, dass wir quasi auf positive Strafe, also das Hinzugeben von Strafe sozusagen, verzichten. Maximal ist sozusagen so etwas wie ignorieren oder so. Dann quasi, also das wäre dann negative Strafe, wenn ich jetzt den Quadranten richtig bin, ne?
Genau.
Ja. Ja. Das ist immer wieder, da muss ich immer wieder überlegen. Das ist sozusagen das Maximum, ne? Also man mit denen quasi sozusagen 2 von 4 Quadranten, nee, 3 von 4.
Was?
Ich überlege gerade, welche Quadranten man bedient. Also nicht positive Strafe, positive Belohnung, ja. Negative Strafe, ja. Negative Belohnung, nein. Also wir bedienen 2 von 4 Quadranten. Was ist das denn? Oh, die Kamera hat sich eingefahren. Das ist ja witzig. Wird laut getackert. So, aber mal noch zurück dazu. Du hast jetzt aber einen Hund.
Genau.
Bevor wir jetzt weiter in dieses Thema positiv versus aversiv einsteigen, ja, weil das ist ja ein Riesenkomplex. Was hast du denn für einen Hund?
Ich habe einen Australian Shepherd. Den habe ich mir nach meiner Ausbildung bei Freude am Hund geholt. Und der ist jetzt 1 Jahr und 4 Monate alt und ist eine Bereicherung für mein Leben, auch wenn es nicht immer einfach ist. Weil man sich vorstellen kann, mit einem Australian Shepherd kommen da nochmal Themen von Aufregung und Wuseligkeit, die manchmal sehr anstrengend und frustrierend sein können. Aber sie passt super in mein Leben und ist genau das, was ich eben auch gebraucht habe.
Das ist echt total cool, ne? Das ist dann natürlich bei dem Job auch super, wenn man da dann alles immer so ein bisschen ausprobieren kann. Also ich finde so die Trainerhunde, die sind ja immer so die armen Opfer. Also bei mir geht das zumindest so, wenn ich dann irgendwie eine Idee habe und ich denke mir so, ach ja, das könntest du eigentlich mal ausprobieren. Dann muss natürlich als erstes der eigene Hund herhalten und muss dann erstmal alles durchtesten.
Ja, Ja, klar.
Und dann die Feinheiten ausprobieren. Die haben natürlich immer den Vorteil, dass sie ziemlich viel gewohnt sind und relativ schnell Erfolge einfach haben, weil die meistens einen guten Grundduktus haben, wenn man mit denen halt schon so viel ausprobiert hat. Ne? Die können ja meistens Klickertraining, die wissen meistens, sie können Touch, die wissen ziemlich genau, was du möchtest, wenn du dich wie drehst und so, weil die das alles schon mal durchprobieren mussten. Ja. Aber manchmal tut sie mir trotzdem schon ein bisschen leid, wenn ich dann denke, ach, das Konzept könnte ich neu machen und dann muss sie wieder herhalten.
Aber ich glaube, genau das ist auch so ein bisschen das, warum ich mir einen Australian Shepherd geholt habe, weil die halt sehr aufnahmefähig sind und weil die Beschäftigung brauchen. Und dadurch kann ich natürlich auch sehr viel mit ihr ausprobieren, bevor sie sagt, okay, wobei meine Hündin dann doch auch manchmal ist, wenn sie gerade keine Lust hat, ist ganz entgegengesetzt ihr Charakter als Australian Shepherd oder ihrer Rasse, legt sie sich dann einfach auf den Boden und sagt, nee, danke, ich habe jetzt keine Lust mehr. Du kannst alleine weiter trainieren.
Mach doch, so dringend brauche ich den Keks nicht.
Ja, genau. Es ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Also sie hat Tage, wo ich anfange, mit ihr irgendwelche Sachen zu trainieren, Touch zum Beispiel. Mhm. Da hat sie lange gebraucht, bis sie das kapiert hat, weil sie immer mit der Schnauze, also sie wollte immer drüber schlecken, anstatt es zu berühren.
Also,
mal gucken, ob es schmeckt. Ja, genau. Und dann fand sie es irgendwie komisch, als ich gesagt habe, sie soll nicht schlecken. Und der hat sich dann irgendwie immer relativ schnell verzogen, wenn sie gemerkt hat, es kommt jetzt wieder Touch. Dann hat sie gesagt, oh, ich gehe lieber, ich schlafe lieber.
Ist ja auch geil. Die Lulu macht das tatsächlich nur, wenn sie überfordert ist. Also wenn es zu viel ist und er zu groß war. Was die Lulu aber für eine witzige Macke hat, ist, die geht nicht gerne auf manche Stellen auf der Wiese, auf dem Weg oder so. Zum Beispiel gibt es ja diese Übung durch die Beine gehen, genau. Und da fängt die ja eigentlich quasi jetzt sozusagen in der Fußstellung, also im Rennen sozusagen an, dann gehst du einen Schritt vor, der Hund geht durch, ne? Und das ist manchmal ziemlich witzig, weil wenn man dann nämlich irgendwo rauskommt, wo sie jetzt nicht gerade stehen will, dann bleibt sie immer so einen Meter hinterm Bein stehen. Und dann ist immer so, was ist denn jetzt? Und dann geht sie nicht so richtig durch, dann läuft sie irgendwie einen riesen Bogen, weil sie da, ich habe keine Ahnung, dann gehst du irgendwie einen halben Meter weiter und dann ist sie so, okay, dieser Weg, der ist vollkommen in Ordnung. Da können wir gehen. Da können wir wieder weiterlaufen. Ja, ich weiß nicht, was sie da hat. Aber irgendwie möchte sie dann da drauf nicht stehen. Die ist da sehr empfindsam.
Also wirklich. Du weißt ja nicht, was für Gerüche da eigentlich eben sind.
Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass wenn, ich habe ja so eine ganz alte Hündin schon, ne, die ist ja auch schon 14. Und wenn der, wie das halt manchmal so ist im Alter, ne, die ist auch so ein bisschen inkontinent und so. Und wenn es da manchmal ganz schnell gehen muss, dann pinkelt die quasi direkt vor die Haustür. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Lulu sich nur noch so an dem Haus, also am Haus entlang schleicht, sozusagen so weit es geht an der Hauswand, weil überall anders hat bestimmt der kleine Hund schon mal hingepinkelt und da möchte sie auf keinen Fall draufsteigen, weil das findet sie ganz eklig. Oh je. Jetzt schleicht sie nur noch so an der Hauswand lang. Also das ist irgendwie sehr empfindsam, aber die haben ja halt alle irgendwie so ihre Mäckchen.
Ja, jeder hat so seine eigenen Themen.
Ja, das stimmt, definitiv. So, okay, du hast also eine Australian Shepherd-Hündin. Was findest du denn, jetzt mal unabhängig, ich meine, gut, Australian Shepherd, ne, das ist ja schon mal, finde ich sowieso immer so ein bisschen, da haben wir schon mal im Vorgespräch quasi drüber gesprochen, dass das wirklich eine Hunderasse ist, die jetzt aktuell sehr in Mode ist und wo es aber viele Exemplare gibt, wo man sagt, hu, also du brauchst schon, du bist jetzt auf jeden Fall nicht so der Anfängertyp.
Ja.
Und ja, ich glaube, das ist immer, wie immer, jetzt war es ja schon wieder laut hier, wohnen wir mitten in der Welt, keine 1000 Einwohner hat dieses Dorf, aber es ist laut wie Sau. Das ist tatsächlich immer so ein bisschen das Thema, dass halt Moderassen einfach, also echt so ein bisschen schwierig ist. Also meistens tut das den Hundeindividuen und auch den Menschen dann gar nicht so gut. Wir hatten ja so eine Mali-Schwemme. Jetzt haben wir gerade, Dackel sind, glaube ich, gerade wieder in on vogue, ne?
Ja,
da haben total. Wir gerade alle Größen und Formen. Die haben wir jetzt mittlerweile auch in Merle, habe ich gesehen.
Ja.
Also,
aber schon länger, ja.
Ja, aber jetzt kommen die gerade wieder alle so extrem. Dann hast du irgendwie einen Red Merle Zwergdackel. Ich bin mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Also Jagdhunde sind ja gerade voll in. Mal echt gucken.
Wischler sind gerade auch sehr gefragt.
Ja, Wischler, Weimaraner, habe ich auch viele gesehen jetzt erst wieder, wo ich mir dann immer denke, ja gut, ich meine Weimaraner, ne? Wenn ich halt dann auch gerne den Rehbraten möchte, das ist schon auch der richtige Hund. Das fängt es auch.
Ja.
Und das killt es auch, wenn es das erwischt. Aber okay, was glaubst du, sind die größten Schwierigkeiten im Hundetraining so allgemein?
Ja, allgemein. Ich glaube, das Allerschwierigste im Hundetraining ist Konsequenz. Mhm. Also es ist unglaublich wichtig, dass man im Hundetraining also konsequent ist. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Und was ich am schwierigsten finde, ist, konsequent zu sein, obwohl du gerade einen richtig doofen Tag hinter dir hattest. Ich habe gerade kurz überlegt, welches Wort ich dafür wähle.
Du kannst gerne auch beschissen sagen, glaube ich.
Also wenn du gerade so einen richtig beschissenen Tag hinter dir hast und deine Laune ist eigentlich im Keller und jetzt musst du aber mit dem Hund halt natürlich raus, weil ja. es ist keine Katze, die alleine rausgeht. Das heißt, du musst mit dem Hund raus und du musst konsequent sein.
Ich würde auch alleine gehen, kein Problem.
Genau, und da dann quasi alles wegzustecken und trotzdem mit dem Hund jetzt eine gemeinsame Bindung zu haben und mental so weit beim Hund zu sein, obwohl es dir gerade nicht so gut geht, und konsequent zu bleiben, nicht auszurasten und ruhig zu bleiben, ist, glaube ich, das Schwierigste. Ja. Also deine eigenen Emotionen ja. quasi runterzuschrauben und das dem Hund zu vermitteln, was du eigentlich vom Hund auch sehen möchtest.
Ja, die Emotionskontrolle, ne?
Genau. Die eigene, ja. Also gerade bei so schlechten Tagen oder wie man ja jetzt gerade merkt, habe ich gerade Heuschnupfen. Und waren wir vorher draußen und ich hatte beim McDonald's ein etwas blödes Erlebnis. Ich hatte meinen Hund mit dabei und der Hund war super gechillt. Ich war total stolz auf sie, aber war dann etwas genervt von der Situation und bin dann vom McDonald's ohne Eis, das ich eigentlich haben wollte.
Das ist halt auch so blöd, oder? Da sinkt die Laune halt da gleich nochmal 15 ja. Grad, wenn du da wenigstens ein Eis gehabt hättest.
Extrem. Und natürlich war es dann so, dass wir von diesem McDonald's weggegangen sind und die Leinenführigkeit eher so ein bisschen in Ziehen ausgeartet nee, ist und immer wieder stehen bleiben. Und ich dachte,
Amen.
Du hast gerade so gechillt. Lass dich nicht von mir anstecken.
Ja, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Waage, dass man auch einfach so an... Ich meine, ganz ehrlich, wir alle haben Tage. Also ich hatte jetzt erst am Donnerstag wieder einen Tag, da hat Gott sei Dank die Aline, mit der ich auch das Mantrailing mache, die Lulu dann genommen, weil der Markus war in Hamburg und ich musste arbeiten und die wäre den ganzen Nachmittag alleine gewesen und das wollte ich nicht. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sehr oft... Und ich war an dem Tag so genervt. Also es war einfach so ein Tag, ich bin aufgestanden und es war einfach schon alles doof. So, und dann ist alles schief gelaufen. Und dann war das wirklich so, dass die Lulu das auch so aufsaugt. Und ich war wirklich schon so angefressen, dass ich dachte, okay, das mit uns wäre halt einfach nichts geworden. Also wir hätten uns halt wirklich zu Hause einschließen müssen. Gerade nur noch so vor die Tür pinkeln wieder rein, weil wir hätten uns sonst nur angecast, wir zwei. Und da war ich wirklich so dankbar, dass die Aline nicht einfach sagen konnte, hier bitte, du bist unvoreingenommen, ja. ne, hab Spaß mit ihr. Ich bin dazu heute nicht in der Lage.
Was ich bei sowas auch immer sehr, sehr wichtig finde, ist, dass der Hund das auch mal kann. Also ja. gerade, wenn man jetzt die Möglichkeit nicht hat, dass eine Freundin oder ja. Bekannter den Hund quasi in solchen Tagen mal nimmt, ja. was super ist, ja. Dann ist es super wichtig, dass mein Hund eben auch an solchen Tagen zu Hause in der Wohnung ja. bleiben kann, weil zusammen rausgehen ist dann halt nicht
besser
so.
Besser für alle Beteiligten.
Genau. Und wenn der Hund dann nicht in der Wohnung austickt ja. und sagt so, hey, ich brauche hier Auslauf, sondern eben auch Ruhe halten kann ja. und das einfach aushalten kann ja. und akzeptieren kann.
Dass das finde ich tatsächlich auch, ist was total Unterschätztes, dass man wirklich auch so, also ich habe das eigentlich immer einen Tag in der Woche, an dem einfach gar nichts passiert. Weil es kann ja immer sein, also ich bin auch mal krank oder manchmal hast du halt auch einen so vollen Tag, dass nur irgendwie so das Nötigste drin ist. Ne? Ich meine, gut, dann ist der Hund ja meistens irgendwie dabei und so, aber das ist jetzt kein Extra-Programm oder irgendwie so. Und wenn du dann auch einen Hund hast, der da steht, ey Freundchen, es wäre jetzt 17.35 Uhr, wir hätten eigentlich schon vor einer Stunde angefangen, hier unsere Runde Obedience zu machen oder keine Ahnung, was, Treibball oder was auch immer du gerne mit deinem Hund machst, dann ist natürlich schwierig. Ne? Ja. Und gerade mit so Kandidaten, die eher viel Energie haben, die ja dann schon dazu neigen, dir so die Tapete von den Wänden zu ziehen. Das ist wirklich sowas, was super unterschätzt ist, dass der Hund auch wirklich lernt, mal alle vier Pfoten gerade sein zu lassen.
Ja, also gerade mit meinem Australian Shepherd habe ich das natürlich auch extrem durch. Wir haben in der Welpenzeit direkt angefangen und haben eigentlich nicht mehr gemacht, als Ruhe und Schlafen zu üben.
So geil, gell, dass man sowas übt.
Ja, also nicht jeder Hund kann halt ja. Ruhe halten und schlafen, besonders Australian Shepherds nicht. Und so ein Exemplar habe ich natürlich auch zu Hause. Ja. Die war als Welpe sehr viel auf Achse in der Wohnung und hat alles Mögliche gemacht, nur sich nicht still hinzulegen. Es war sehr viel Arbeit, aber es lohnt sich. Also ja. Ich finde es total schön, jetzt mit einem Jahr und vier Monaten einen Hund zu haben, der eben auch den ganzen Tag in der Wohnung schlafen kann, ja. Weil man eben gerade nicht so viel Zeit hat. Ja. Also ich habe tatsächlich immer noch mehr als einen Tag in der Woche, ja. wo nichts passiert.
Ja gut, sie ist ja auch noch
sehr jung. Sie ist ja auch noch sehr, sehr jung.
Ja. Mein Hund ist ja nun schon fast 10, ne? Das irgendwann ja, genau. Relativiert sich das dann wieder.
Genau, ja.
Da sind ja die Einheiten über den Tag dann. Also man darf nicht vergessen, dass an den Tagen, wo wir natürlich was machen, das mittlerweile viel weniger ist als früher. Ne? Das ist ja auch klar.
Ja,
das sind dann, wir reden dann irgendwie noch von 2-3 Mal am Tag, 10 Minuten vielleicht, weil die ist halt einfach, und ansonsten kommt die halt mit. Und selbst wenn wir einen vollen Tag haben, dann machen wir sonst vielleicht auch gar nichts mehr, ne? Weil das ist halt einfach, die ist natürlich einfach älter.
Ja, ja, klar. Also mit einem jungen Hund ist das immer noch ein bisschen schwieriger, da eben die Ruhe mit reinzubringen als mit einem alten. Der kennt das wahrscheinlich auch schon.
Die schaltet sich auch einfach aus dann.
Genau. Und sagt, okay, jetzt machen wir was, jetzt bin ich abgeschaltet.
Genau, das hast du beim Jungen einfach noch nicht. Der ist dann an und dann ist der halt an.
Genau. Dann kommt er sehr schwer wieder runter und schaltet sich erst recht nicht so schnell wieder aus.
Das stimmt, obwohl ich sagen muss, dass bei der Lulu ja auch mal das Problem ist, dass dieser Kippschalter für aus, der ist meistens nur so waagrecht und schwingt sehr schnell in an. Also das glaube ich einfach auch dein Leben lang. Ich habe das heute, habe ich eine Mali-Hündin besucht und die ist auch total an, aber die ist auch erst 15 Monate alt. Und da dachte ich so, ja gut, also im Gegensatz zu meinem Hund ist die jetzt für den Mali okay an. Also die ist schon an, ne? Und man muss doch dran arbeiten, dass sie zur Ruhe kommt und so, um Gottes Willen. Aber die Lulu ist einfach... Die ist immer so Dauer an.
Aber mein. Nochmal ein bisschen mehr an.
Ja, die ist einfach gar nicht, eigentlich gar nicht so vom Aktivitätslevel, sondern die ist tatsächlich einfach immer sehr nervös. Das ist einfach ein total Nervösling und das merkt man halt dann extrem. Die ist schon auch sehr aktiv, aber wenn du dann halt noch einen Hund hast, der sehr nervös ist, ist einfach eine tolle Kombination.
Ja, das glaube ich.
aber eigentlich haben wir heute das Thema aversives und positives Training. Da würde ich erstmal sagen, du machst dich ja quasi auf das positive Training sozusagen, das führst du ja weiter, wie vor deinem Hund, so wie ich sozusagen auch. Und deswegen dachte ich, du kannst uns vielleicht mal ein bisschen die Unterschiede erzählen.
Jawohl. Also wir fangen mal an mit aversivem Training und was das eigentlich ist und was das bedeutet. Also so dieses aversive Training kommt ja sehr viel aus der Symptombehandlung. Das heißt, wir... Da war gerade eine Amsel.
Das ist ja wirklich laut, der Wahnsinn.
Aversives Training kommt so ein bisschen aus der Symptombehandlung. Das heißt, der Hund zeigt ein Symptom, wie zum Beispiel draußen vor der Türe passiert irgendwas und der Hund bellt. Und wir wollen dieses Symptom abschalten und unterbrechen. Und da können wir eben unterschiedliche Mittel einsetzen, die im aversiven Training leider auch tatsächlich sehr gut helfen, um die Symptome abzuschalten. Das bedeutet, wir können dem Hund mit der Wasserspritzpistole nass machen oder diese tollen Sprühhalsbänder, von denen ich sehr viel halte, die können wir quasi einsetzen, damit der Hund das nicht mit uns verbindet, weil man schon gemerkt hat, irgendwie verbindet der Hund das, wo das Wasser herkommt, irgendwie negativ. Damit der Hund das nicht mit uns verbindet, kann man Sprühhalsbänder hernehmen, die dann eben Wasser aussprühen, wenn wir einen Knopf drücken, damit der Hund nicht weiß, dass es von uns kommt. Oder wir schütteln mit einer Dose, wo irgendwelche Plaketten drin sind, die dann sehr lauten Lärm machen. Und das alles dient so ein bisschen der Abschränkung, also ist ein Abbruchsignal, das dazu führt, dass der Hund aus dem Tunnel rauskommt und sofort wieder quasi guckt, okay, was war das? Das hilft insofern, dass der Hund vor diesen Reizen Angst bekommt. Also deswegen verbindet er das natürlich auch negativ, wo der Reiz herkommt, weil kein Hund möchte nass gespritzt werden und kein Hund möchte erschreckt werden. Und deshalb hilft das natürlich, weil der Hund dieses Verhalten dann nicht mehr zeigt. Das Problem an diesen aversiven Mitteln ist, dass der Hund nach einer Zeit eben einfach sagt, ich darf das nicht zeigen, aber die Ursache ist ja noch da. Also der Grund, warum der Hund dieses Verhalten gezeigt hat, der wird nicht abgestellt, sondern nur das Symptom, ich belle oder ich bin angespannt wegen irgendwas. Und wenn der Hund aber dieses Problem immer nicht los wird und immer noch da ist, haben wir den Effekt, dass der Hund irgendwann wie so ein kleiner Ballon, den man irgendwann zu weit auffüllt, eventuell platzt.
Ja, wie so ein Überdruckventil ist das dann, gell?
Genau, wie so ein Überdruckventil, das dann quasi aufgeht. Und wenn das dann aufgeht, dann ist es meistens viel schlimmer als das Bellen, das er am Anfang gezeigt hat, sondern es wird direkt zugebissen oder eben auch geschnappt. Ja. Und das kommt dann oft so rüber, als wäre das plötzlich passiert. Ich glaube, du kennst den Satz, das hat er noch nie gemacht.
Ja, Standard.
Tatsächlich hat er das wahrscheinlich auch noch nie gemacht, aber er hat schon ganz, ganz oft gezeigt, dass er das gleich machen wird. Und es ist eben unterdrückt worden. Also es ist nichts anderes als Unterdrückung und dem Hund Angst machen, dass er bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr zeigt. Und wenn das Fass dann irgendwann so voll ist, dass es eben platzt, ist es schwierig, dem Hund jetzt wieder beizubringen, hey, das muss nicht platzen, wir gehen jetzt den Grund an, dein Problem wird behandelt und du musst gar nicht dieses Verhalten zeigen, sondern du darfst wieder bellen, du darfst wieder beschwichtigen und ich gehe da drauf ein. Das wird dann tatsächlich sehr, sehr schwierig und deswegen bin ich auch gegen aversives Training.
Was ich noch total schwierig finde tatsächlich, weshalb ich, das habe ich auch neulich erst wieder im Gespräch mit Kunden gesagt, dass ich sehr schwierig finde, bei Strafreiz oder bei positiver Strafe. Positive Strafe heißt eigentlich immer nur, man fügt eine Strafe hinzu, also es hat keine Wertigkeit. Es gibt so ein paar Punkte, auf die man halt achten muss. Also A, ist es zum Beispiel eben Konsequenz, das heißt, die Strafe muss immer erfolgen. B, ist es sozusagen die Stärke, also der Strafreiz muss so stark sein sozusagen, dass er auf jeden Fall den Reiz unterbricht. Das heißt, wenn der Hund jetzt sich irgendwo reinprescht und da voll festbellt, dann kannst du den jetzt nicht mehr nur so anstupsen, sondern du musst dem quasi jetzt mal übertragenen Sinn schon richtig eine drüber geben, also einen richtig starken Reiz verwenden. Dann musst du diesen Reiz immer verwenden, wenn er das Verhalten zeigt. Und du hast halt vor allem, und das finde ich ist das größte Problem, weil du hast keine Laborbedingungen, du musst dafür sorgen, dass du weißt, mit was, also dass der Hund es mit dem Richtigen verbindet. Und das finde ich ist die größte Gefahr, weil du tatsächlich, also mal vom Timing und so abgesehen, aber tatsächlich kann es ja sein, dass du den Hund jetzt anspritzt mit einer Wasserspritzpistole zum Beispiel und der hat gerade den Geruch von der Nachbarhündin in der Nase. Das weißt du ja nicht.
Ja.
Und dann kann es sein, wenn das zufällig jetzt zweimal passiert, dass der dann denkt, oh, die Nachbarhündin, immer wenn ich die rieche, ne, dann wird sie aber richtig blöd. Und der hat es vielleicht gar nicht mit dem Richtigen verbunden, sondern mit der Nachbarhündin. Und da wir keine Laborbedingungen haben, ist das für mich eigentlich immer so das Ausschlusskriterium, weil ich kann das nicht steuern.
Ja.
Also, und das finde ich wirklich schwierig. Also im Zweifel freut sich mein Hund lieber über das Falsche. Ne? Das kann ich dann, ja gut, dann freut er sich halt, wenn er einen Luftballon sieht. Ja. Okay, schön, ne? Dann muss ich das irgendwie umlenken und sagen, freu dich mal über mich. Aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass der dann irgendwie das so blöd findet, dass er vielleicht dann darauf reagiert.
Ja.
Weil auch das ist ja hundetypmäßig.
Ja. Also und vor allem wissen wir ja oft gar nicht, auf was er dann quasi reagiert. Also schwierig wird es dann, wenn der Hund, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe und auf einmal bellt er irgendwelche Leute an, aber nicht alle, sondern nur bestimmte. Und wir finden gar kein richtiges Muster, weil es eventuell die gelben Schuhe waren, die der Hund in dem Moment verbunden hat, wo wir ihm eben den Strafreiz gesetzt haben. Und dann arbeiten wir quasi gegen ein Symptom oder einen Grund, den wir gar nicht wirklich kennen und wissen. Und dann wird es auch wieder schwierig, den Hund davon abzulenken und runter zu konditionieren.
Ja, ich finde, umgekehrt kennt man das ja manchmal so ein bisschen von der Leinenaggression. Also wenn man eine echte Leinenaggression hat, ne, es gibt ja auch noch dieses, ich bin nur frustriert, weil ich nicht hin darf. Und dann gibt es eben wirklich dieses, okay, ich will, dass die wegbleiben. Und wenn wir davon sprechen, haben ja Hunde manchmal auch so Typen. Und manchmal gibt es da so, also Hunde lernen ja sehr viel in Verhaltensketten. Und manchmal gibt es ja wirklich ungünstige Verhaltensketten. Also ich habe dann immer so gern das Beispiel, der Hund stiefelt halt irgendwo lang und steigt jetzt beispielsweise in ein Steinchen oder in eine Biene und am Horizont erscheint in dem Moment ein großer schwarzer Hund, den er halt schon von weitem gerochen hat, ne? Und der tut die Pfote weh und jetzt denkt er, ach Mensch, jetzt der blöde große schwarze Hund da aufgetaucht, ne? Jetzt tut mir die Pfote weh und das ist nächstes Mal, wenn der kommt schon angespannter und dann schaukelt sich das so hoch, weil er dann vielleicht eben vom Halter sagt, ey, jetzt reg dich nicht so auf, so ungefähr, ne? Und dann wird das immer wuchtiger. Das sind so einfach klassische Fehlverknüpfungen, weshalb dann so Themen entstehen. Und ich bin absolut einfach keine Freundin davon, das quasi in Anführungsstrichen aus Versehen bewusst zu fördern.
Ja, ja, da haben wir eben auch den Punkt, den du gerade ansprichst, ist ja, dass der Hund eben kognitiv nicht so verknüpfen kann wie wir Menschen. Ja. Das heißt, der Hund verknüpft nicht sein Handeln mit dem bestimmten Schmerz. Bestes Beispiel dafür ist auch so der ziehende Hund an der Leine. Und wir wollen dem Leinenführigkeit beibringen und haben eben ein Halsband dran oder noch besser ein Stachelhalsband, was ja Gott sei Dank jetzt endlich verboten ist. Das heißt, der Hund zieht an der Leine und merkt, ah, okay, es tut weh. Das Problem daran ist, dass der Hund das nicht mit dem Handeln verbindet. Das heißt, der Hund verbindet nicht, ich ziehe und es tut weh, sondern der Hund verknüpft immer das, was er sieht, mit dem, was quasi passiert und mit seinen Schmerzen oder Reizen. Das heißt, wir haben eigentlich einen Hund, der zieht, weil da ein Kind mit einem Eis ist oder weil eben ein anderer Hund da ist und er empfindet jetzt Schmerz. Was eindeutig heißt quasi, der andere, das Kind mit dem Eis oder der andere Hund ist schuld an meinen Schmerzen und deswegen geht der Hund zwar zurück, weil er jetzt Angst bekommt vor dem Kind mit dem Eis oder dem Hund, aber ist das nächste Mal eben schon angespannt und das nächste Mal, wenn ein Kind mit einem Eis auftaucht, bekommt er eben schon Angst und merkt, oh Scheiße, ich muss dafür sorgen, dass dieses Kind mit dem Eis auf gar keinen Fall zu mir kommt. Was meistens dazu führt, dass der Hund nach vorne geht und eben auch bellt.
Deswegen funktioniert das ja so gut. Das ist immer so schön, weil deswegen funktioniert es ja zum Beispiel bei Leinenaggression auch immer so gut, das Gefühl des Hundes zu ändern. Also tatsächlich ist ja eine meiner Lieblingsübungen bei Leinenaggression, der Hund sieht jetzt einen anderen Hund und du merkst schon, wie der sich so ein bisschen aufpustelt und gerade am Anfang, du sprichst den an, machst mit dem einen Bogen, wirfst dem Kekse, lässt den suchen und irgendwann hat der Hund dann im Kopf, oh, immer wenn der andere Hund kommt, dann darf ich hier suchen und fängt automatisch an, sich zu dir umzudrehen und findet den Hund dann nicht mehr ganz so gruselig. Na klar, hast du trotzdem Kandidatenhunde, die sich dann nochmal ein bisschen groß machen und hinterher gucken, ne? Aber die bleiben dann ansprechbarer und so, weil du bei Hunden einfach sehr schnell und sehr einfach über das Gefühl, das Verhalten steuern kannst. Und wenn du in einer Situation ein freudiges Gefühl dranhängst, dann hat der Hund einfach im Zweifel, geht er halt einfach freudig da rein und das viel leichter lenkbar natürlich, ja, als wenn er jetzt irgendwie Angst empfindet.
Deswegen gibt es tatsächlich auch bei Leinenaggression ja ganz beliebt das Klickertraining, ja, wo der Hund eben dafür belohnt wird, wenn er einen anderen Hund, genau, sieht. Klick für Blick. Und jedes Mal quasi geklickt wird, ja, wenn der Hund auftaucht, sodass, ja, der Hund merkt, ah cool, immer wenn der Hund kommt oder wenn irgendein Hund kommt, kriege ich einen Keks.
Genau, das ist einfach viel Erwartungshaltung, ne? Und das ist wirklich, glaube ich, so, das ist eigentlich so das ganze Geheimnis, fairerweise beim Hundetraining, finde ich, ist die Erwartungshaltung des Hundes zu steuern, ja, ne? Und das ist, da haben wir beim Ruhetraining, dass man entweder sagt, okay, wir erwarten jetzt hier, es passiert nichts, wenn man einen Hund hat, der immer grundlegend denkt, oh, gleich passiert was Tolles, ja? Oder halt eben in blöden Situationen, dass wir sagen, komm, wir erwarten jetzt, es passiert was Gutes. Oder auch zum Beispiel, wenn du einen Hund hast, der, sobald dein anderen Hund sieht, unbedingt dahin möchte, kannst du ja die Erwartungshaltung auch ändern, indem du sagst, komm, es passiert was Tolles mit mir.
Bei mir,
und
genau,
nur in 1% der Fälle kannst du dann, wenn was Tolles mit mir war, auf mein Zeichen auch dahin.
Ja.
So. Also, so kann man wirklich wahnsinnig viele machen, diese Erwartungshaltung von Hunden spielen. Und das ist ja eigentlich so, finde ich, so das Tolle irgendwie am positiven Training,
ja,
quasi.
Das stimmt. Ja. Das hatte ich tatsächlich auch mit meiner Hündin ganz viel. Meine Hündin ist so der typische Fall, der irgendwann frustriert werden, mhm, würde und dann in eine Leinenaggression abrutschen würde, mhm, was im Endeffekt auch nichts anderes ist als eine richtige Leinenaggression, die dann durch Frust aufgebaut wird. Mhm. Am Anfang ist es noch Frust. Wir sind frustriert, dass wir nicht zu dem anderen, ja, Hund hin dürfen. Und irgendwann wollen wir gar nicht mehr, dass die Hunde zu uns kommen, weil wir wissen, wir dürfen eh nicht mit, mhm, denen spielen oder mit denen irgendwie interagieren. Und mein Hund ist extrem aufgeregt worden gewesen, wenn sie, also seitdem sie 7 Monate circa ist, waren Hunde einfach mega toll. Also hat die Pubertät angefangen.
Die erste Läufigkeit.
Ja, die erste Läufigkeit hat noch ein bisschen auf sich warten, mhm, lassen, aber die Hunde waren einfach schon, mhm, super toll und das war extrem. Also weit über dieses Junghunde, also man hat es klar bei Junghunden immer so ein bisschen, dass man sagt,
Die sind einfach
super toll, Spielpartner, ja, ich will was zum Spielen haben, aber meine Hündin ist da einen Ticken drüber gewesen, mhm, und war wirklich schon auf 180, wenn sie einen anderen Hund gesehen hat und da hat sie sich tatsächlich auch gar nicht mehr ablenken, mhm, lassen. Ich konnte der einen Käse vor die Nase halten, mhm, und die hat gesagt, okay, wenn du ihn mir in den Mund reinstopfst, dann nehme ich ihn, aber, mhm, ansonsten schaue ich den anderen Hund weiter, mhm, an. Und da war es auch ganz, ganz viel Arbeit, eben immer wieder zurückgehen, ja, sie aus der Situation rausnehmen, mhm, und für das Wegschauen belohnen, ja, weil sie eben so fixiert darauf war. Also da hat auch nicht geholfen, zu klicken, ja, für den Blick, weil sie einfach gesagt hat, ja, ich weiß, dass das toll ist, ja, den Hund anzugucken. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, quasi das umzulenken. Mhm. Suchen oder sowas ging leider, mhm, auch nicht, gar nicht, weil sie sich darauf überhaupt nicht konzentrieren konnte. Aber wir haben dann ganz viel positives Training gemacht, mhm, wenn sie weggeschaut hat. Mhm. Und das war am Anfang wirklich so schwer, dass wir erst wegschauen konnten, wenn der andere Hund lange nicht mehr in Sicht, ja, war. Also der ist um die nächste Ecke gegangen und dann haben wir noch irgendwie bestimmt 5 Minuten gewartet, bis sie dann eben sich wieder umlenken konnte und irgendwo anders hingeschaut hat und, ja, dafür gab es einen Keks.
Ja, das ist ja dann auch immer eigentlich mein Mittel der Wahl, dass man sagt, okay, ich finde jetzt den Individualabstand meines Hundes, ne? Also quasi der und finde genau den Moment, in dem mein Hund zwar das Objekt der Begierde oder den Reiz, in dem Fall jetzt den Hund sieht, aber noch zuhören kann und dann fange ich an, klicke sozusagen Interaktion mit mir, ich schaue nur den Hund an, ne? So dieses, aber manchmal hat man diesen Luxus ja nicht, genau, und dann braucht man eine Management-Lösung. So.
Genau.
Idealerweise ist das natürlich dann so wie bei mir auf dem Dorf, wo ich dann mit meinem Hund, die nämlich übrigens auch jetzt andere Hunde, also die findet die jetzt nicht schlecht, aber die findet die jetzt auch, also die ist jetzt kein Hund, der spielt, ne? Die ist ja zum großen Teil Herdenschutzhund, die fragt immer gerne, hast du einen Passagierschein?
Mhm.
Oder einen Passierschein und macht sich schon groß und sehr imponierend. Und kann das aber super einschätzen, weil die ist ja gut sozialisiert, wie die meisten Hunde aus dem Ausland. Aber die ist halt schon so, ist ja alles meins, ne? Und daher kommt ihr Frust. Sie kann die dann nicht, kann die nicht kontrollieren. Mhm. Und die hatte am Anfang tatsächlich auch eine Individualdistanz von ungefähr 150 Metern. Also wir standen da wirklich 150 Meter entfernt und jeder Hund war schon so, ich kann den sehen. Und dann haben wir das wirklich so abgebaut. Aber das ist dann einfach auch wirklich Luxus, dass das so geht. Ne? Wenn du jetzt mitten in München wohnst, hast du ja gar keine Chance. Also ja. Das ist keine Chance. Du musst dir echt andere Wege dann überlegen.
Du musst dir andere Wege überlegen. Also wir sind ganz viel quasi immer aus dem Weg gelaufen. Ja. Und haben das und aber als Training genutzt. Also das heißt, immer wenn wir einen Hund, also wir sind natürlich nicht in den Park gegangen, wo die meisten Hunde irgendwie rumlaufen.
Genau, dann halt funktioniert halt auch spazieren oder so. Genau.
Man sucht sich halt die Uhrzeiten, wo wenige Hunde unterwegs sind. Und wenn man einen trifft, dann nimmt man das sozusagen als Training. Das heißt, ich gehe jetzt nicht raus und sage, oh scheiße, da ist schon wieder der nächste Hund. Was mache ich jetzt? Sondern ich sage, hey cool, da ist der nächste Hund. Also auch an unserer Erwartungshaltung sehr viel zu arbeiten als Menschen, dass wir die Situation eben nicht schon schlecht bewerten, obwohl der Hund vielleicht noch gar nicht wahrgenommen hat, sondern dass wir sagen, hey, das ist eine tolle Situation zum Üben und da gehen wir jetzt dran und können dann eben wieder zurückgehen.
Das ist tatsächlich schwierig.
Jetzt bin ich gerade kurz ein bisschen abgelenkt, weil die Katze kommt.
Oh, also wenn jetzt gleich das Geniese wieder losgeht, ne, dann liegt das
an der Katze.
An kleinen, maunzenden, weißpfotigen. Man darf nicht vergessen, die läuft jetzt ist sie natürlich die Bedrohung schlechthin, aber die wiegt nur 2,5 Kilo. Und das ist auch wirklich sehr klein.
Und auch sehr süß.
Sehr freundlich. Aber natürlich ist sie für jede Allergikerin hier ein Riesenthema.
Genau. Ich hatte tatsächlich auch, um zu, wieder zu dem Thema zurückzukommen, hatte ich einen Hund im Training. Es war ein Großpudel und mit dem ist aversiv gearbeitet worden. Also die Besitzerin war vorher in einer anderen Hundeschule. Leider gibt es in München auch immer noch sehr viele Hundeschulen, die aversiv trainieren. Und der hatte das Thema Frust bei einer Leinenbegegnung und ist da eben in die Leinenaggression reingelaufen. Und nachdem die dann zu einem Trainer gegangen ist, der aversiv mit denen eben trainiert hat, ist das Ganze wirklich ganz, ganz schlimm geworden. Weil der hat ihr beigebracht, erstmal eben mit Sprühhalsband zu arbeiten. Das heißt, der Hund hat jedes Mal einen Strafreiz bekommen, wenn er einen Hund gesehen hat. Hat sich dadurch natürlich ablenken lassen, hat aber das Problem nicht gelöst. Also das Problem ist immer schlimmer geworden. Der Hund war noch früher angestachelt und ist nach vorne gegangen. Und vor allem hat er sich auch gegen die Besitzerin gewendet. Ja. Also das Sprühhalsband hat irgendwann nicht mehr gewirkt, weil auch der Hund lernt, quasi den Reiz auszublenden, weil der Gegenüber ist einfach so immens, wie nennt man das, da.
Also präsent.
Präsent, danke, ich habe das Wort gesucht.
Ja, gerne, Germanistik-Studium lohnt doch manchmal.
ist einfach so präsent, dass sie, dass er das gar nicht mehr ausblenden, also dass er das gar nicht mehr ausblenden konnte durch diesen Strafreiz. Und dann hat der Trainer eben damit gearbeitet, dass die Besitzerin ihm auf den Kopf schnipst. Und das ziemlich fest. Und der Hund hat angefangen, nach ihr zu schnappen.
Logisch.
Und bei jeder Berührung hat der Hund nach ihr geschnappt. Und so kam die quasi zu mir ins Training, ins Einzeltraining, und hat mich gefragt, was sie jetzt machen kann. Und weil der Hund nicht folgt. Und sie ist tatsächlich dadurch auch so ruppig mit dem Hund umgegangen, dass wenn der nicht Sitz gemacht hat, dann hat sie gleich hinten quasi den Popo so runtergedrückt. Und der Hund hat direkt wieder geschnappt nach ihr. Und das wieder umzudrehen war tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Wir haben es dann am Ende geschafft, dass sie den Hund wieder normal streicheln konnte und normal mit ihm umgehen konnte.
Da ist eine Glasscheibe dazwischen.
Sehr gut.
Zwischen dem gefährlichen Tiger.
Dass der Hund eben mit anderen Hunden auch wieder normal, also er war immer noch angespannt am Ende, aber er ist normal dran vorbeigegangen und hat sich auch wieder an ihr orientiert.
Ja.
Und da habe ich dann auch unter anderem mal wieder gesehen, wie schlimm eigentlich aversives Training gegen das wirken kann, was du eigentlich erreichen möchtest.
Ja, klar, weil du halt echt nicht, also hinter jedem Verhalten steht ja meistens halt irgendein Problem, das der Hund jetzt hat. Ne? Also der zeigt das ja nicht, weil, also der Hund ist sozusagen, also auch bei aggressivem Verhalten jetzt mal im klassischen Sinne, das ist immer etwas, was quasi der Regulation dient, was quasi der Selbstregulation dient, der Emotionskontrolle. Man versucht also sozusagen, das, was einen gerade stört, irgendwie loszuwerden. Ne? Und das ist ja bei den meisten Sachen so, dass der Hund halt erstmal nur versucht, die Dinge für sich zu klären. Das ist ja echt ein kleines Mistspiel. Jetzt macht die sich ja total lang auf dem Tisch. deswegen ja, kurz abgelenkt. Dass der Hund versucht, die Sachen zu klären. Wenn man die natürlich nicht klärt, was bleibt dem Tier dann? Ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich eine große Schwierigkeit.
So, das große Problem daran auch, ganz kurz noch, ist, sie war am Anfang total begeistert davon, ja, weil es geholfen hat. Ja. Weil der Hund tatsächlich recht schnell eben aufgehört hat, andere Hunde anzubellen. Ja. Das Problem kam dann erst ein Jahr später wieder viel schlimmer zurück, wo sie dann eben auch wieder zu dem Trainer gegangen ist, der ihr dann gesagt hat, sie muss den Hund anschnipsen. Ja. Was dann aber gar nicht mehr geholfen hat, sondern direkt die Aggression quasi vom Hund auf sie gelenkt hat. Und dann erst hat sie sich nach einem anderen Trainer umgesaut. Ja. Das heißt, sie hat ein Jahr lang eigentlich damit trainiert, dem Hund Wasser ins Gesicht zu spritzen und aversiv trainiert, was das natürlich auch nicht wirklich erleichtert hat, dann den Weg wieder zurückzugehen.
An dieser Stelle kann ich übrigens einen Appell an alle Hundehalter und Hundehalterinnen da draußen geben. Bringt eurem Hund einen Nasentouch bei. Das bedeutet, dass der Hund mit der Nase an die Hand oder die Finger oder sowas tippt, um den zu lenken. Denn ich sehe echt ziemlich oft im Alltag, dass wir Menschen dazu neigen, oder ich kenne das einfach auch von mir, relativ ruppig mit den Hunden zu sein. Das heißt, wir fassen die an, wir schieben die durch die Gegend und so weiter. Und das kann manchmal, ich pack die Katze gleich vom Tisch. Jetzt ging es so gut mit deiner Allergie. Gell? Das führt auf jeden Fall hin und wieder echt dazu, dass die Hunde dann auch anfangen, also zurück mal mit dem Kopf zu stupsen oder sich wirklich steif zu machen. Man sieht dem Hund einfach sehr an, dass das wirklich unhöflich ist. Und um jetzt den Hund lenken zu können, ist wirklich ein Nasentouch ideal, weil du kannst ihn dann einfach aus dem Weg buxieren, weil der freudig deiner Hand hinterher stiefelt. Und das ist auch noch etwas sehr Positives. Das heißt, die Interaktion ist dann nicht nur erledigt sozusagen oder das, was du möchtest, sondern die Interaktion ist für den Hund auch noch sehr toll, weil das wirklich relativ schnell der Hund drauf hat. Und die haben ja auch oft so Lieblingskommandos und die dann schon selbst belohnt sind, ne? Und bei ganz vielen Hunden ist das zum Beispiel ein Nasentouch, weil das so schön schnell geht, weil der weiß, es freuen sich immer alle, ne? Und weil auch Hunde gerne freundlichen Kontakt haben. Also deswegen kann ich diesen Appell wirklich immer noch machen, Katze. So, du kannst ja jetzt mal kurz erzählen, wir haben ja immer so ein bisschen ein Bashing, positiv versus aversives Training, und meistens wirft man den positiv trainierenden Menschen ja vor oder Trainerinnen, dass sie keine Grenzen setzen. Du kannst mal kurz über Grenzen vielleicht sprechen und ich versuche die Katze vom Tisch zu boxieren.
Jawohl, also es gibt natürlich auch positives Training und positive Trainer, die keine Grenzen setzen. Das heißt, die wirklich rein positives Training ohne Grenzen machen. Tatsächlich bin ich doch etwas abgelenkt davon, wie du die Katze hier vom Tisch buxierst. Aber ich spreche einfach weiter. Genau, also beim positiven Training meiner Meinung nach geht es nicht darum, dem Hund keine Grenzen zu setzen, weil Grenzen und Regeln sind für jedes Lebewesen total wichtig. Ich meine, wir kennen das von uns, wenn wir Kindern oder so keine Grenzen setzen und keine Grenzen beibringen, dann ist es für sie im sozialen Leben und im sozialen Umgang mit anderen Lebewesen einfach sehr, sehr schwierig. Weil in unserer Gesellschaft ist es einfach gang und gäbe. Also ich kann leider auch nicht alles tun, was ich gerne möchte. Ja. Ich könnte jetzt auch nicht in den Urlaub fahren. Was auch daran hängt, dass ich vielleicht nicht genug Geld habe, um weit genug zu kommen.
Wofür ich übrigens Grenzen lernen muss, damit ich im Job gut genug bin, um genug Geld zu haben.
Genau, aber dadurch resultiert einfach, dass ich arbeiten muss. Ja. Und in der Arbeitswelt ist es eben auch so, dass ich bestimmte Regeln einhalten muss, damit ich nicht aus jedem Job direkt wieder gefeuert werde, weil ich nicht sozial kompetent bin und eben nicht das mache, was mein Chef eigentlich möchte. Und das haben eben nicht nur Menschen, sondern eben Hunde genauso. Und ein Hund fühlt sich tatsächlich sehr viel wohler und strukturierter, wenn er Regeln und Grenzen hat, die er einhalten kann und an denen er sich orientieren kann, als wenn er so völlig allein gelassen wird. Also gerade junge Hunde ohne Grenzen und Regeln, die sind oft so ein bisschen alleingelassen in ihrem Dasein und wissen gar nicht so richtig, was soll ich jetzt eigentlich tun und wo soll ich eigentlich mit meiner ganzen Energie hin und woran kann ich mich orientieren. Also auch wenn man sich so ein Wolfsrudel zum Beispiel mal anschaut, also da gibt es Grenzen. Die Welpen dürfen zwar recht viel, aber dürfen eben auch nicht alles. Und umso älter die werden, umso mehr müssen sie sich eben auch an ihren Platz im Rudel halten und dürfen da nicht ausbrechen. Ansonsten gibt es Konsequenzen und eben auch mal Grenzen gesetzt. Und auch diese Grenzen, die Grenzen müssen nicht negativ sein, worauf ich eigentlich hinaus will. Das heißt, klar setzen wir Grenzen, aber wir setzen sie positiv.
Genau, aber schlauer, nicht härter, ne?
Genau, immer schlauer, nicht härter. Ja. Was bei schlauen und intelligenten Hunden gar nicht so einfach ist.
Ja, das ist übrigens auch immer ziemlich witzig. Da habe ich ja auch ein Lieblingsbeispiel dafür. Ich bin ja bekennendes Rottweiler-Fangirl. Und bekennenderweise sind Rottweiler ja jetzt aber auch oft nicht die hellsten Leuchten auf dem Pörtchen. Also ich hatte zumindest einen, der war zuckersüß, aber definitiv, also konntest du schon ein bisschen das Vaterunser durch die Ohren pusten. Und Da gibt es, war ich tatsächlich auch mal in einer Gruppe auf dem Platz, also jetzt nicht auf unserem, sondern vorher, wo ich war. Und da waren ganz viele wirklich nicht einfache Hunde und auch wirklich so eher bullige Typen, also so richtige, weißt schon, so Statussymbolhunde. Mhm. So. Und ein Chihuahua-Rüde.
Oh, oh!
Und du kannst aber glauben, wenn dir die Platztür aufging und der Chihuahua-Tür reinkam, dann haben aber alle großen, bulligen Hunde instant aufgehört mit dem, was sie gerade getan haben und sind in einem sehr höflichen Bogen um diesen kleinen Chihuahua rumgelaufen, der mit hoch erhobener Rute natürlich erstmal kontrolliert hat, wer hier was macht. Und da hat sich auch keiner näher hingetraut als einen halben Meter, weil der wirklich das Sagen hatte, weil das einfach, er hatte die besten Strategien. Also der hat natürlich am meisten erreicht, weil immer alle gesagt haben, passt mir auf den Kleinen auf. Ne? Logisch, der hat ja gewichtsmäßig nichts dagegen zu setzen. Der war am charmantesten im Umgang mit Menschen. Der hat die Sachen am ehesten überrissen. Der war der Souveränste. Ne? Also der hat einfach alle Skills gehabt, wo die ganzen großen 50-Kilo-Hunde da standen und dachten, boah, ja, so.
Ja.
Und das ist für mich wirklich dieser kleine Chihuahua-Rüde. Ist für mich so das Sinnbild, dieses Spruch, sei schlauer, nicht härter, weil der hatte da definitiv ein Haps, ne, und der hatte nur eine Pfote drauf und das war's.
Ja.
Aber der hat wirklich alle seine Ressourcen optimal genutzt und eingesetzt, sodass der da König auf dem ganzen, von diesem ganzen Rudel war, der ganzen Gruppe im Griff hatte, mit einem Fingerschnips.
Das ist immer sehr gut und faszinierend anzuschauen, sowas, so ein Verhalten auch. Das zeigt aber auch wieder, dass man keine aversiven Mittel braucht oder keine Angst und Furcht vor einem verbreiten muss, was wir ja mit aversiven Mitteln erreichen. Also unser Hund hat eigentlich, also er folgt vielleicht, aber er hat eigentlich Angst vor uns.
Ja.
Und ich frage mich immer so ein bisschen, ob, also ich persönlich würde das nicht wollen, dass mein Hund folgt, aber nur aus Angst, also weil er irgendwelche Strafen fürchtet, die kommen könnten und deswegen macht er bestimmte Sachen nicht, sondern was ich eigentlich im Umgang mit meinem Hund möchte, ist, dass wir eine gute Bindung haben. Genau, also ich persönlich möchte eine gute Bindung mit meinem Hund haben und möchte, dass wir zusammen eben den Weg gehen und dass er mir folgt, weil ich ihm gute Regeln und Grenzen aufzeigen kann, weil er sich an mich orientieren kann, weil ich ihn beschützen kann und weil ich eben freundlich zu ihm bin und weil er mich als als führende Person annehmen kann und nicht, weil ich es durchsetze. Also kennt man ja auch zum Beispiel aus, jetzt bin ich wieder so ein bisschen in der Arbeitswelt, aber ich vergleiche einfach sehr gerne im Hundetraining ganz viel mit Menschen, weil wir können uns einfach menschliche Sachen so viel besser vorstellen, als wenn wir nur über Hunde reden.
Genau. Das darf man auch immer nicht vergessen.
Die sind so gleich. Ja. Also auch in der Kindererziehung. Ich habe meine Cousine, die hat gerade ein Kind gekriegt.
Ah,
kurzer Ausschweif nochmal in andere Richtung. Und ich erzähle dir dann auch immer so ein bisschen was, wenn wir uns treffen, dann über meinen Hund und über meine Erziehung. Und dann hat sie letztens gesagt, weil der Sohn ist jetzt 1 Jahr und 2 Monate. Und hat gemeint, weißt du, immer wenn du von deinem Hund sprichst, denke ich, du redest über Kindererziehung.
Ja, das ist auch so.
Ja.
Mir hat mal jemand gesagt, du erziehst deine Hunde wie dein Kind.
Ja,
und genau so ist es auch. Also tatsächlich meinen wir Menschen immer, das ist wahnsinnig unterschiedlich, aber also rein emotional, kognitiv natürlich, um Gottes Willen, ne? Aber so rein, wie wir emotional funktionieren, auch wie wir lernen und so, das, und auch in welchem Verbund wir leben. Also ich meine, auch Hunde sind ja nun keine Wölfe mehr, aber auch Wölfe und auch Hunde leben entweder normalerweise in Familienverbünden, ne? Und gerade Hunde leben sonst eher in so losen Zusammenschlüssen.
Ja.
Also die haben ganz oft, da trifft sich dann quasi eine Clique zur gemeinsamen Futtersuche, dann trifft sich eine andere Clique, weil die zufällig ein Revier teilt und die gucken dann, dass alles klar ist. Ne? Also die sind tatsächlich loser organisiert, so ein bisschen tatsächlich in vielen Bereichen wie wir. Und es ist einfach nicht unähnlich. Deswegen finde ich, kann man das schon immer gut vergleichen.
Ja. Also. Und das Beispiel, worauf ich quasi hinaus will, ist so mein Lieblingsbeispiel eigentlich, was aversives und positives Training angeht, ist eine Führungskraft in einer Firma, in einer größeren. Und die Führungskraft, die keiner mag, ist die Führungskraft, die immer mit Abmahnungen droht und auf den Tisch haut und im Zweifel vielleicht nochmal auf die Finger haut oder sowas, alles kontrolliert, überall genau nachschaut und dann sofort quasi mit Strafen droht, dann gibt's die Gehaltserhöhung nicht oder es gibt den Bonus nicht und es gibt jenes und dieses nicht, was im Endeffekt auch negative Strafe ist.
Und du weißt eigentlich gar nicht, was du machen sollst. Also
genau.
Es fehlt ja immer die Transparenz sozusagen.
Genau, ne? Es fehlt also immer quasi, was habe ich oder was soll ich eigentlich tun, ja. Sondern ich soll irgendwas machen, das habe ich offensichtlich falsch gemacht, ja. Das habe ich verstanden, aber was soll ich eigentlich genau. machen? Ich kann es eigentlich nur wieder falsch machen und dafür gibt es wieder keinen Bonus. Die Führungskraft, die es aber auch nicht schafft, in der Firma gut zu überleben, ist die Führungskraft, die zwar positiv ist, aber keine Grenzen setzt ja. und keine Regeln aufzeigt. Das heißt, die positive Führungskraft, die so völlig locker ist, fast schon kumpelhaft und sagt, hey, mach einfach, was du willst, das ist alles in Ordnung und dann arbeitet einfach keiner mehr. Es geht hoch drüber und drunter ja. und jeder macht so, was er will. Die Firma produziert eigentlich gar kein Outcome mehr, ist natürlich jetzt auch nicht so positiv. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist eine Führungskraft, die weiß, was sie will, die strukturiert und organisiert ist und die weiß, wie sie das rüberbringen kann. Ja, genau. Die gelernt hat mit, vielleicht auch pädagogisch eben gelernt hat mit ihren, jetzt wollte ich Untertanen sagen, das ist das falsche Wort, mit ihren Angestellten.
Weil ich gerade die Katze gesehen habe.
Ja, ich glaube auch. Mit ihren Angestellten eben umzugehen und denen eben strukturiert und organisiert aufzuzeigen, was sie eigentlich tun sollen. Und natürlich heißt es, dass wir, wenn etwas falsch gemacht worden ist, dass wir drüber sprechen. Also natürlich kann so ein Gespräch auch mal unangenehm sein, aber es ist nie mit Strafe verbunden oder du bekommst dieses nicht oder jenes nicht und ich sag dir nicht, was du eigentlich tun sollst, sondern es geht immer darum, dem Angestellten jetzt zu vermitteln, hey, das war vielleicht nicht so toll, das ist nicht so gut gelaufen, wir gucken mal, woran es gelegen hat. Ja. Also wir suchen den Grund dafür, dass es nicht so gut gelaufen ist. Und das kann auch einfach nur sowas sein wie, es geht dir vielleicht privat gerade nicht so gut, ja. Dann reden wir vielleicht kurz drüber, was wir daran ändern können und wie ja. wir das ändern können. Also es geht immer quasi auch darum, Hilfe anzubieten.
Ja.
Und genauso ist es eben beim Hund auch. Wenn mein Hund eben zum Beispiel, blödes Beispiel, der Hund hat Angst vor einer Mülltonne, weil wir quasi rausgehen und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. So der gemeine Chef wäre quasi, ich zwing dich an der Mülltonne vorbei und wenn du sie blöd anknurrst, ja. dann gibt's noch eine drüber, weil ja. du hast die nicht anzuknurren.
Ja.
Grenzen oder positive Trainer, der oder positive Besitzer, der sagt, ich kenne aber keine Regeln und Grenzen, der sagt, okay, wir gehen nie wieder an dieser Mülltonne vorbei und du darfst quasi machen, was du willst. Ja. Das ist auch nicht so lösungsorientiert, weil wir müssen vielleicht mal wieder an der Mülltonne vorbei.
Könnte auf jeden Fall anstrengend werden, vor allem genau. dienstags, wenn alle Mülltonnen draußen stehen.
Genau. Und jetzt gibt's eben quasi die Möglichkeit, sich anzugucken, warum hast du Angst vor dieser Mülltonne und wie kann ich dir helfen, dass du diese Mülltonne eben positiv verbindest oder keine Angst mehr vor ja. allem davor hast. Und das heißt nicht, dass ich dich jetzt zwinge, zu dieser Mülltonne zu gehen. Ich gehe natürlich einen kleinen Bogen. Wir können ja. zusammen daran vorbeigehen. Ich helfe dir dabei, an dieser Mülltonne vorbeizugehen. Ja. Ich gebe dir die Möglichkeit, dich an mir zu orientieren, um an dieser Mülltonne vorbeizukommen. Und ich zeige dir, dass wir zusammen keine Angst haben müssen davor. Und unter anderem kann man das natürlich auch mit positiv ja. verstärken. Das heißt, es gibt vielleicht einen Keks, wenn wir es vorbeigeschafft haben, weil wir das toll gemacht haben. Und ganz oft kommt dann nämlich was ich bei Hunden ganz, ganz toll finde, wenn wir es dann zusammen geschafft haben, an dieser Mülltonne vorbeizugehen, steigt Freude und Stolz in den Hunden auf.
Oder? Oh, das ist so süß.
Und das ist das Schönste mit anzusehen, wenn dieser ganze Hund, also gerade im Agility hat man das zum Beispiel ganz, ganz oft, das habe ich ja auch gemacht.
Ja.
Und Agility ist für viele Angsthunde zum Beispiel eine große Überwindung.
Ja, für meine war das auch so. Ich habe auch eine Angsthündin.
Und so das erste Mal durch den Tunnel, dann gehen wir eben nicht rein und stecken den Hund einfach in den Tunnel und schieben ihn noch rein und wenn er das nicht möchte, dann kriegt er eine drauf, sondern wir zeigen, dass der Tunnel was Tolles sein kann. Und am Anfang steckt er vielleicht auch nur den Kopf rein.
Ja.
Und dafür kriegt er einen Keks und dann gehen wir einfach an dem Tunnel vorbei. Und das nächste Mal steckt er vielleicht eine Vorderpfote auf den Tunnel und dafür gibt's wieder einen Keks. Und dieser erste Moment, wenn der Hund das erste Mal durch den Tunnel gelaufen ist und sich dann mit dem ganzen Körper freut, ist einfach...
Die wackeln wirklich komplett und hüpfen und springen, weil das natürlich, also Hunde können schon übrigens auch sehr genau unterscheiden, ob wir uns wirklich freuen oder ob wir nur so tun. Ne? Also auch so dieses Mensch, das hast du toll gemacht und wir finden es jetzt gar nicht so fantastisch. Ich meine, das machen wir ja alle, ne? Also ich sage meinem Hund auch, die legt sich hin und dann sage ich, Mensch, super. Und wir wissen beide, also mein Hund und ich, dass das jetzt nur so ein war, das ist das Richtige. Das war jetzt kein echtes Lob, ne? Aber wenn du dich dann wirklich richtig mitfreust und das tust du, wenn du jetzt ein halbes Jahr, weiß jetzt übertrieben, ne? Aber ewig hingebuttert hast an diesem blöden Tunnel und endlich traut sich der Hund dadurch und du freust dich und dein Hund ist stolz auf sich und merkt, wie du dich freust. Das ist wirklich ein Erlebnis, vor allem, dann freut sich meistens der ganze Platz, weil alle Hundehalter freuen sich, die da mit dabei sind und so. Also ich habe das wirklich mit meiner Hündin, ich habe mit der ja ganz viel gemacht, also die hatte Angst vor Mülltonnen, Angst vor Motorrädern, die stehen, Angst vor Motorrädern, mit Planen, Angst vor Motorrädern, die fahren und so weiter. Die hat eigentlich vor allem Angst, was irgendwie existiert. Und mit der habe ich zum Beispiel auch Agility gemacht. Und ich weiß noch, der Moment, bei ihr war es der Steg. Mhm. Und sie hat auch wahnsinnige Höhenangst. Und dann hat sie sich wirklich über diesen Steg getraut. Und du hast wirklich gesehen, wie diese am Anfang Luft holt und dann wirklich so über diesen Steg geht. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und dann ist sie auf der anderen Seite wieder runter und alle haben so in Jubelstimme. Das gemerkt, die ganze Platz hat die Luft angehalten und dann kam sie wieder runter und alle sind so in Jubelstimme ausgebrochen und die ist um mich rumgehüpft. Und das hatte dann zur Folge, dass sie nur noch diesen blöden Steg machen wollte. Die hat sich, egal wo wir hin wollten, ist sie immer wieder zum Steg, hat sich angestellt und ist hinter dem nächsten Hund wieder über den Steg gelaufen. Und die hat dafür keinen Keks oder so gekriegt. Die hat sich einfach wirklich nur, die war so stolz und hat sich so gefreut, dass sie immer wenn wir jetzt irgendein schwieriges Hindernis gemacht haben, durfte sie immer wieder zum Steg. Ja, ja. Das war einfach echt, also es ist wirklich so schön. Und was ich auch immer noch finde, ist, was man wirklich auch schwer erklären kann und was wirklich etwas ist, was man irgendwie erlebt haben muss, ist dieser Moment, wenn der Hund sich wirklich entscheidet. Also ganz oft habe ich das zum Beispiel im Jagdersatztraining, also ich verwende nicht so gerne Anti-Jagd-Training, weil du kriegst das Jagen ja nicht raus, du kannst das nur umlenken, ne? Ist ja triebhaft. Aber wenn du wirklich dann irgendwann an diesem Moment bist und es kommt ein Reh und du hast jetzt den Moment, meistens dann noch logischerweise an der Schleppleine und der Hund sieht das Reh und du machst hinten dich quasi zum Affen und rennst, also gehst in die Richtung und rufst und lockst und du siehst so richtig, der Hund steht da, sieht das Reh und dreht dann um.
Ja.
Und dieses Gefühl, dieses, okay, der entscheidet sich jetzt für mich, diese Freude, ne, die kriegst du nicht mit aversivem Training.
Nee. Das ist das schönste Gefühl auf der ganzen Welt.
Genau, das macht dann wirklich das Gefühl der Verbundenheit. Und das ist auch das, was Trainer und Trainerinnen meinen, wenn sie sagen, du fühlst, wenn die Beziehung zu deinem Hund gut ist.
Ja.
Weil das ist wirklich dieses Gefühl von, der Hund möchte so gern. Und du merkst dann auch, dass er manchmal nicht kann.
Ja.
Ne? Meistens ist es ja so, der Hund kann in Situationen einfach nicht anders. Die ist zu schwer, das ist zu viel. Ihr habt nicht kleinschrittig genug trainiert. Du bist nicht gut drauf, die Sonne steht schief, was auch immer. Ne? Es gibt ja tausend Gründe, wie wir auch haben die halt schlechte Tage. Ne?
Ja.
Und dann kann der nicht und dann ist auch okay, dann halt nicht. Dann machst du halt irgendwas Schönes.
Ne? Manchmal kann man auch nicht unbedingt rausfinden, warum jetzt heute ein blöder Tag ist. Weil vielleicht ist halt man selber total gut drauf, aber vielleicht hat der Hund Kopfweh und fand den Tag heute irgendwie einfach blöd und ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja. Und dann funktioniert das halt heute auch nicht. Und genauso ist es aber bei allen Sachen. Also ob das jetzt quasi die Sachen sind, wovor er Angst hat, dass das auf einmal wiederkommt, obwohl er jetzt schon lange wirklich hart trainiert hat. Ja. Oder ob das ist, dass der Hund heute einfach keinen Sitz machen möchte. Ja. Also auch die einfachsten Sachen. Ja. Es ist bei den schwierigen nichts anderes als bei den einfachen Sachen. Wie oft ich Kunden habe, die zu mir kommen und sagen, ja, heute geht wieder überhaupt nichts, der macht heute keinen Sitz, der macht kein dieses, der macht kein jenes. Dann ist es so. Ja. Dann machen wir heute halt einen ruhigen, nehmen das quasi so an und gehen nach Hause und machen morgen wieder Sitz und schauen uns an, was war eigentlich gestern. Vielleicht erkennen wir auch ein Muster, dass es irgendwie immer kurz vor der Läufigkeit ist oder immer, wenn es im Frühjahr die ganzen läufigen Hündinnen rumlaufen und für den Rüden gerade wieder sehr interessant sind.
Häufig übrigens auch kurz bevor das Wetter umschwingt. Bei vielen Hunden, wenn sich der Druck ändert, da sind viele sehr, sehr, also gerade wenn es anfängt, kurz bevor es stürmt, ein Unwetter gibt im Sommer, sind viele Hunde sehr empfindlich.
Ja.
Oder auch im Frühjahr, kurz vor dem Winter, ne? Das sind alles so Dinge, wo du dann immer, das fand ich immer im Parsing übrigens auf dem Platz so witzig, beim Agility, da ist doch die Brücke, da wo du dann aufs Feld guckst.
Mhm.
Und dann jetzt so kurz vorm Frühjahr, kurz vorm Winter, hast du gemerkt, wenn die Hunde da hochgegangen sind und dann stand irgendwie der Wind und dann sind wirklich 9 von 10 Hunden auf dieser blöden Brücke stehen geblieben. und hatten die Nase hoch und du konntest machen, was du wolltest.
Die Nase in den Wind gehalten.
Und die Nase in den Wind gehalten, der da halt vom Wald rübergezogen ist. Keine Chance. Also ja. Und da war dann sehr eindeutig, okay, da können sie das machen, was du lustig bist. Da steht der Wind heute gut. Keine Ahnung, vielleicht hat da irgendwer irgendein Baby gekriegt, weißt du? Oder das ist irgendeine Rotte, Wildschweine, du weißt es ja nicht, ne?
Ja.
Und da kann ich echt immer nur den Tipp geben, wenn du so einen Tag hast, der total frustig ist, dann mach irgendwas, wo du weißt, das macht euch beiden total Spaß, damit ihr noch irgendwie einen schönen Abschluss habt. Weil nichts ist ätzender als so frustig ins Bett zu gehen.
Ja, oder wir trainieren einfach mal so ein bisschen zu Hause, ja, genau. Ein bisschen mehr, weil es da...
völlig egal, irgendwas
genau, Lustiges. Weil es da einfacher auch für den Hund ist, ja. Weil er die Umgebung kennt und weil da vielleicht keine läufige Hündin rumläuft.
Hoffentlich. Das wäre dann sehr anstrengend.
Das ist sehr anstrengend,
das ja. Ist wirklich
hatte ich tatsächlich auch schon.
Ja?
Ja, meine... Kollegin, die hat einen Hund mitgebracht auf die Arbeit und hat, der war läufig und die ist ausgesondert worden ist das falsche Wort, sie ist zu ihr gekommen von einer Freundin, weil sie eben läufig war und die noch einen Rüden zu Hause haben.
Oh.
Und dann hat sie eben quasi für die Läufigkeit eben Urlaub gehabt sozusagen bei meiner Kollegin und nach der Läufigkeit ist sie wieder zurück und zwei Monate später hat man gemerkt, es war zu spät.
Oh.
Dann hat sie Babys bekommen.
Tja, da war sie dann. War wenigstens ein niedlicher Obstwurf, oder? Das ist ein schwieriger Obstwurf.
Nee, es war ein sehr niedlicher
Obstwurf. Okay, dann ist er gut.
Aber war tatsächlich auch reinrassig und sie ist auch Züchterin.
Ah, wollte nur nicht diese beiden.
Genau, wollte nur nicht diese beide Verpaarung haben. Genau.
Aber manchmal hast du ja so Obstwürfe, wo du denkst, also diese Rassen hätten sich nicht kombinieren sollen. Nee.
Das haben wir Gott sei Dank nicht gehabt.
Ah, dann ist er gut. Sehr gut. Genau, deswegen jetzt nochmal zurück zu den Grenzen.
Ja.
Wie setze ich denn dann eine Grenze im positiven Training?
Also das ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie alt der Hund ist, finde ich. Weil bei einem Welpen zum Beispiel kann man Grenzen jetzt noch nicht so setzen wie bei einem erwachsenen Hund. Also bei einem erwachsenen Hund hat man einfach schon so ein bisschen mehr Gefühl dafür, also der Hund hat mehr Gefühl dafür, wo der menschliche Fuß sitzt und was die Körperbewegung von den Menschen quasi ausmacht. Und bei einem erwachsenen Hund kann ich zum Beispiel sehr gut zum Beispiel Grenze setzen, er soll nicht auf die Couch, kann ich bei einem erwachsenen Hund ganz gut quasi die Hand schützend vor die Couch halten und der Hund dem erwachsenen Hund würde jetzt normalerweise nicht unbedingt einfallen, über die Hand drüber zu laufen und sich auf die Couch zu setzen, es sei denn, er ist etwas frech.
Ja, oder wie mein Hund, der dann denkt, oh, du hältst die Hand dahin, streicheln. Das ist eigentlich eine super Idee.
auch gut, genau. Dann müssen wir nochmal anschauen, wie du deinem Hund Grenzen setzt.
und ich kann die einfach belust. Schicken. Also super,
das ist kein Problem. Genau, bei Welpen ist das tatsächlich gar nicht so einfach. Mhm. Bei Welpen ist Grenzen setzen oft eben dadurch, dass wir auch eine kleine Konsequenz folgen lassen. Das heißt, wenn der jetzt nicht auf die Couch soll und der geht immer wieder drauf, ganz wichtig ist, ignorieren als Grenze. Also das heißt, wir entziehen den Sozialkontakt. Das können wir jetzt bei der Couch nicht unbedingt machen, weil wenn wir den Hund da ignorieren, dann sagt er, okay, dann gehe ich auf die Couch, vielen Dank dafür. aber wenn wir den Hund zum Beispiel kommentarlos und damit ignorieren wir ihn auch, weil wir den Hund weder anschauen noch ansprechen und am besten nicht sagen, ach du süßer Kleiner, warum gehst du denn schon wieder auf die Couch? Das darfst du doch gar nicht. Sondern wirklich kommentarlos nehmen und wieder nach unten setzen. Und sollte er dann wieder auf die Couch springen, kommt er eben zum Beispiel an eine kleine Hausleine, dann wird er eben kurz festgemacht und kommt so nicht mehr auf die Couch. Das heißt, ich würde gar nicht anfangen, mit meinem Hund zu diskutieren, weil nichts anderes ist das, wenn der Hund immer wieder auf die Couch springt und ich ihn wieder runtersetze und er wieder drauf springt, dann haben wir ein kleines Spiel, was unser Hund ganz, ganz toll findet, uns frustriert ist ein bisschen, weil wir eigentlich wollen, dass der Hund unten bleibt. Und deswegen würde ich da quasi eine kleine Hausleine dran machen, den Hund dann an der Hausleine festhalten und davon abhalten, auf die Couch zu kommen. Das hilft bei Welpen meistens schon ganz, ganz viel. Also dieses Abhalten, irgendwas tun zu können. Deswegen sagen wir auch ganz viel, die Welpen sollten nicht alles irgendwie zur freien Verfügung haben und rumliegen haben. Ganz besonders nicht Schuhe. Die werden nämlich ganz gerne mal geklaut. Und ja, da haben wir schon die erste Grenze, die eben nicht überschritten werden darf. Und die erste Regel, und zwar soll der Hund nicht meine Schuhe klauen und darauf rumknabbern. Beim Welpen ist es jetzt am einfachsten, die Schuhe einfach in der Zeit komplett wegzuräumen und zu verstecken, dann kann der Welpe da nicht mehr hin.
Auch da wieder, ne? Schlauer sein, nicht härter.
Genau.
Ich wollte übrigens noch kurz zu dem Couchbeispiel sagen. Ich finde, man muss ja auch immer sehr gucken, dass die Grenze irgendwie angepasst ist, ne? Bei einem Welpen reden wir jetzt auch davon, die gehen jetzt natürlich nicht auf die Couch, weil sie dich eigentlich ärgern wollen, sondern die gehen natürlich auf die Couch, weil sie ja gerne bei dir sein möchten. Das heißt, da ist dann wirklich so die, finde ich auch immer so die Überlegung, okay, was kann denn dieser kleine Hund jetzt leisten? So. Und dann kann ich es natürlich auch so machen, dass ich jetzt sage, okay, wenn du jetzt mal irgendwie eine Minute ausgehalten hast, dass ich da oben sitze, dann komme ich runter, da kuscheln wir ein bisschen, dann gehe ich wieder hoch, dann hältst du wieder eine Minute aus und dann steigere ich das langsam. Natürlich muss ich ihn in der Zeit dann nochmal runtersetzen, wenn er kommt, ne? Aber ich finde, total wichtig ist halt zu gucken, natürlich, ich meine, der ist ein Baby und der möchte natürlich nah bei dir sein, ne? Und wenn der jetzt wirklich, keine Ahnung, der ist erst 13 Wochen alt und noch relativ, also wirklich noch ganz klein, da kann ich jetzt irgendwie noch nicht erwarten, dass der jetzt da 2 Stunden während des Fernsehens unten sitzt, während die ganze Familie da oben kuschelt. Also da muss ich dann schon irgendwer erbarmen und sich halt zu dem Baby runtersetzen und mit dem Baby kuscheln und dann, ne? Also ich finde immer total wichtig, dass man bei Grenzen vor allem davon spricht, welche Grenze kann der Hund dann irgendwie überhaupt aushalten. Deswegen fand ich das mit den Schuhen jetzt so gut, weil warum muss ich jetzt darüber diskutieren, dass wir jetzt hier bitte keine Schuhe klauen? Ich mache das doch bitte so, dass dann dass die Möglichkeit einfach gar nicht so besteht. Das ist dann auch in der Pubertät, finde ich, später wichtig, weil da haben wir immer ein Riesenthema mit Grenzen. Und auch da, finde ich, geht es darum, wenn ich jetzt merke, okay, mein Hund kann etwas einfach nicht leisten, ne, dann verhindere ich, dass das passiert. Also beispielsweise, ich stelle fest, mein pubertärer Hund, der beschließt jetzt Rückruf, ach, mein Name, weiß gar nicht, war hieß ich so? Dann kommt der halt an die Schleppleine.
Ja.
Und dann diskutiere ich das nicht aus. Dann mache ich halt, übe ich das vielleicht zu Hause im Garten, ne, dass das, oder machst du Übungen, wo ich weiß, okay, da kann es mir jetzt auch egal sein, wenn der, wenn ich jetzt versuche zu veräppeln, weil das ist jetzt keine Gefahrensituation oder der kann gerade nicht zuhören. Ich finde auch veräppeln immer so schwierig, deswegen, wenn ich jetzt feststelle, der kann einfach gerade nicht zuhören, dann schaffe ich eine Situation, wo der tatsächlich irgendwie zuhören kann, Übungen, die der mag, einfach, da geht es ja wirklich dann nur so um Bindung festigen. Wenn ich merke, der hat jetzt wieder eine gute Phase, dann trainieren wir das wieder. Ne?
Und so, wo er eben auch kein Fehlverhalten zeigen kann.
Genau, ja.
Also ich habe, zurück zu dem Thema Couch zum Beispiel noch ganz kurz, habe ich auch noch Bilder von meiner Couch zu Hause, als meine Hündin so leicht in die Pubertät kam und sich gedacht hat, sie müsste es sich jetzt auf der Couch aber mal gemütlich machen, weil das doch toll ist. Und dann hast du auch so richtig gemerkt, sie darf bei uns zum Beispiel auch nicht in die Küche, aber wir haben eine offene Küche und wir hatten am Anfang so ein Kindergitter drin. Und immer wenn wir in die Küche gegangen sind, ist sie auf die Couch gegangen. Weil sie sich wirklich, also hast du den verschmitzten Blick gesehen, wie sie dann auf der Couch sitzt und so herguckt, so siehst du mich, ich bin auf der Couch, guck mal, du musst jetzt herkommen und mich runterholen.
Ja. Schlaue Hunde, ein Segen.
Genau. da hilft jetzt tatsächlich gar nicht mehr so wirklich das Hingehen und Runtersetzen, weil das Problem ist, dass sie das ja genau deswegen macht, weil sie möchte, dass ich zu ihr komme. Ja. Also haben wir die Couch ungemütlich gemacht. Ja. Das heißt, wir haben sie mit Kissen, Wäscheständern und allem möglichen
Stühle
blockiert. Sodass der Hund nicht mehr auf die Couch hochgekommen ist. Und das hat tatsächlich auch gefruchtet. Also die hat irgendwann dann halt aufgehört, weil sie gar nicht mehr hoch konnte. Und das hieß zwar auch, dass wir eine Zeit lang nicht mehr so gechillt auf der Couch sitzen konnten, aber das nimmt man dann halt in Kauf.
Auch da ist ja situativ zu bewerten, was wäre jetzt quasi das Ziel. In diesem Fall ist ja sozusagen so ein bisschen der Frust, dass sie da jetzt nicht hinterher kann und der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Oft gibt sich das dann tatsächlich auch, je nachdem, wie vehement sie das machen, wenn man das dann einfach ignoriert. Also, weil im Endeffekt ist ja eben der Gedanke dann genau, komm zu mir, nee, passiert nicht. Eine Möglichkeit wäre dann auch gewesen, dass sie dann irgendwann sagt, dass sie da euch dann wieder in die Küche hinterher tappert, so nach dem Motto, dann komme ich halt doch zu euch, was macht ihr eigentlich? So, weil das ist, glaube ich, echt viel Gefühlssache einfach, dass man da wirklich...
Also die ist nicht auf die Couch gegangen, weil sie auf der Couch sein wollte, sondern weil sie genau wusste, es ist eine Grenze und sie darf die eigentlich nicht überschreiten und wusste, es folgt eine Konsequenz und... Was wir beim Thema eben Grenzen setzen eben auch haben, ist gerade bei dem Thema Couch, wenn sie da eben drauf geht, weil sie weiß, es folgt jetzt eine Konsequenz, weil sie eine Grenze überschritten hat, ist, dass wir in dem Moment eben Aufmerksamkeit geben müssen, weil auch eine Konsequenz ist oft Aufmerksamkeit und wir können sie eben nicht ignorieren in der Zeit und dadurch hast du Aufmerksamkeit, was positiv ist. Also es ist völlig egal, ob du negative oder positive Aufmerksamkeit hast. Der Hund freut sich darüber, weil du mit ihm interagierst. Also das darf man immer quasi auch bei dem Thema Grenzen nicht unterschätzen. Deswegen wirkt dieses Ignorieren auch so gut, weil der Hund eben alles Mögliche tut, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Ganz wichtig ist bei dem Thema Grenzen setzen auch das Positive zu belohnen. Das heißt, wir setzen nicht nur eine Konsequenz und eine Grenze, das heißt, wir schicken den Hund eben nicht nur von der Couch oder räumen alle Schuhe weg, sondern wir geben ihm ein etwas Positives, was er gut machen kann, nämlich zum Beispiel ein Alternativverhalten, ein Schnüffelteppich oder ein Spielzeug, mit dem er sich eben beschäftigen darf oder sein eigenes Bettchen. Mhm. Das heißt, der Hund muss nicht quasi von der Couch runtergesetzt werden und muss dann auf dem kalten Fußboden schlafen, obwohl er das vielleicht gar nicht möchte, sondern er möchte es auch gemütlich haben, sondern wir setzen uns zum Beispiel zu ihm in sein Bettchen und kuscheln mit ihm im Bettchen, sodass er eben merkt, ah, okay, cool, ich brauche gar nicht das da oben auf der Couch, sondern ich habe das hier unten auch und das ist meine Alternative, die ich eben nutzen kann. Und dann wirkt eine Grenze auch nochmal ganz anders. Und das zu belohnen ist ganz wichtig. Das heißt, wenn der Hund sich was anderes sucht, er legt sich zum Beispiel in sein Bettchen, in sein Körbchen oder er spielt mit seinem Spielzeug, das dann zu belohnen. Ganz wichtig ist auch insgesamt das Rumliegen belohnen.
Ja, ja, immer.
Also wenn mein Hund irgendwo rumliegt und nichts tut, was er nicht tun soll, dann wird er belohnt und bekommt eben Aufmerksamkeit dafür, dass er das eben toll macht und bekommt keine, wenn er irgendwas falsch macht.
Je hektischer der Hund übrigens, umso früher muss man das machen. Ne? Also wenn du jetzt einen Hund hast, der total wuselig ist und du hast jetzt so, der macht jetzt mal eine halbe Sekunde nichts, dann kannst du da schon sagen, Mensch, bist du cool.
Ja,
und natürlich jetzt auch Möglichkeit nicht in der Mickey-Maus-Stimme, die ich immer so gerne für alle Hunde verwende, weil die wirklich sehr gut funktioniert, sondern wirklich eher ruhig. So.
Ja.
Was ich noch sagen wollte, ist, dass Grenzen setzen ja nicht, also Grenzen müssen nicht negativ gesetzt werden. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist zum Beispiel das Türtraining. Beim Hund ist ja auch immer besonders wichtig, wo ist der Belohnungsort. Also Hunde neigen dazu, den einfachsten Weg wählen zu wollen. Das heißt, dort, wo du sie belohnst, dort erwarten, also bleiben sie auch eher, halten sich dort in der Nähe auf. Das nutzt man zum Beispiel auch beim Fußgehen, ne? Dass man den Hund dann auch sehr am Fuß belohnt zum Beispiel oder auch wenn man dem Hund hinten beibringen will oder. Und auch beim Türtraining kann man das machen. Das ist für mich mein Lieblingsding für eine positiv gesetzte Grenze, weil du da den großen Effekt hast, der Hund entscheidet sich dann dafür, diese Grenze zu akzeptieren, weil er sie so positiv verknüpft, dass sie dann auch wirklich bombensicher sitzt. Weil, mal jetzt da wieder zum positiven Training so ein bisschen zurückzukommen, eine Grenze ist immer dann sehr betoniert, wenn der Hund sich selbst dafür entscheidet. Also egal für welches Verhalten sich der Hund selber entscheidet, das ist immer das Sicherste. Deswegen kannst du meinen Hund aus dem Jagen abrufen, weil die halt mal angefangen hat, sich selber dafür zu entscheiden und das mittlerweile natürlich super ritualisiert ist. Also wirklich, wir hatten ja neulich die Situation, dass wir Krähen auf dem Feld gesehen haben, habe ich im Vorgespräch quasi erzählt und sie rast los auf diese Krähen zu, weil wir haben nicht viele Krähen und mein Hund ist ja wirklich, also die ist ja wirklich sehr situativ, das heißt, ich muss jede Situation trainieren. Das heißt, wir können Rehe, wir können Hasen, wir können sogar Füchse, wir können Enten, wir können aber keine Krähen. So, und sie war also dahin und dachte, boah, die mische ich auf, das ist bestimmt witzig. Und dann habe ich gepfiffen und sie kam sofort zurück, weil das einfach etwas ist, wofür sie sich mal entschieden hat. Ne? Sie kennt das Rückruf, alles super. So. Und so ähnlich ist es auch mit dem Türtraining. Also wir haben eine Tür, logisch, und ich habe da einen sehr kontrolletti Hund. Das heißt, jetzt schon die Tendenz rauszugehen, Rute oben, Kopf oben, Brust raus. Wer hier kommt, den mische ich auf.
Hallo?
Genau.
Ich bin hier.
Ja.
So. Ich bin hier, wer ist da noch?
Genau, richtig. Wem darf ich fragen, ob der hier nicht hingehört? So, und das heißt, wir haben ganz klassisch Türtraining gemacht. Die Tür ist auf, es passiert nichts, es wird nur rausgegangen auf okay. Auch übrigens so super, wenn man Postboten empfängt oder so. Und da ist tatsächlich so eine Kombination aus Belohnungsort und natürlich einer positiven Grenzsetzung. Das heißt, ich habe den Hund an die Schleppleine genommen und mach halt erst die Tür auf. Der Hund bleibt stehen, super, belohnt wird hinter der Tür. Und zwar so weit weg, dass sozusagen die Tür einmal komplett aufgemacht werden könnte. Und das mache ich dann halt bis zum Erbrechen, bis ich die Tür aufmachen kann, einmal ums Haus sprinten und wieder zurückkommen. Und der Hund bleibt da und wird halt immer hinter der Tür belohnt. Und das ist eben diese Kombination aus, der Hund erwartet ja dann seine Belohnung quasi hinter der Tür und hat deswegen eine positive Grenzsetzung. Für den ist trotzdem klar, ich kann da jetzt nicht raus, weil immer, wenn er halt mit rausgeht, wird er wieder kommentarlos zurückgebracht und muss halt dann da wieder stehen. Ne? Aber es erfolgt jetzt kein Tadel oder keine Gängelung oder auch also einfach gar nichts. Ja. Ich schnapp ihn einfach kommentarlos, stelle ihn da wieder hin und mal fangen halt wieder von vorne an. Das ist dann für mich eher im Zweifel so das Signal, das war jetzt noch zu schnell und ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn er dann hinterher trappelt.
Das finde ich tatsächlich, das gleiche Prinzip finde ich tatsächlich sehr, sehr cool beim Umkreissetzen.
Ja,
wenn wir draußen unterwegs sind und dem Hund das Freilaufen beibringen möchten, weil auch Freilaufen müssen Hunde lernen, wir können sie leider nicht einfach abmachen und dann können wir mal schauen, wo sie dann wieder ankommen.
Das ist also die Frage.
Genau, sondern wir müssen dem Hund tendenziell Freilaufen auch wirklich beibringen und in unserem Umkreis zu bleiben. Und da finde ich das auch super einzusetzen. Das heißt, ich drehe einfach ganz kommentarlos quasi um, wenn der Hund aus dem Umkreis rausläuft, an der Schleppleine natürlich. Sobald der Hund sozusagen ans Ende der Schleppleine kommt, drehe ich kommentarlos um und gehe wieder in die andere Richtung. Und wenn ich merke, der Hund kommt hinterher, freue ich mich und er kriegt quasi eine Belohnung. Das heißt, ich setze fest, bei mir ist es mega toll, du musst aufpassen, wo ich hingehe, weil dann gibt's Leckerlis und dann ist der Belohnungsort immer quasi bei mir. Ja. Und der Hund entscheidet sich quasi freiwillig. Das heißt, ich nehme den nicht an die kurze Leine und sage, du musst jetzt hier bleiben, sondern der Hund entscheidet sich freiwillig bei mir zu bleiben, weil es eben so toll ist und da gibt's Leckerlis oder auch mal ein Spielzeug oder mal einen Trick. Also ganz unterschiedliche Sachen, die einfach super sind für den Hund. Und dann entscheidet er sich eben von alleine, sich an mir zu orientieren, in meinem Umkreis zu bleiben und zu gucken, dass er da wieder was abstauben kann.
So ähnlich baue ich auch übrigens Leinenführigkeit auf.
Ja.
Und zwar mit der Schleppleine und in der Freifolge sozusagen. Also du hast quasi eine Schleppleine am Hund und bringst dem Hund jetzt erstmal ohne kurze Leine bei, dass es bei dir überhaupt total toll ist. Und das Schöne ist ja bei Hunden, die sind ja sackneugierig. Das heißt, selbst wenn der jetzt irgendwo in der Entfernung steht, weil ich habe bei dem System immer so ein bisschen die Angst, dass die Menschen aus Versehen eine negative Verhaltenskette aufbauen. Das heißt, dass der Hund quasi im Kopf hat, ich muss vorrennen, damit die Olle umdreht, weil die meisten Menschen, und ich kriege dann den Keks, weil die meisten Menschen leider verpassen, auch zu belohnen, wenn der Hund da ist. Also das wäre ja so das Hauptding, ne? Deswegen mache ich es sehr gerne so, dass ich dann halt, wenn mein Hund so weit weg ist, jetzt irgendwas super Spannendes mit dem Rücken zum Hund im Gras finde oder sonst irgendwo und mich zu Tode kruschtel und die kommen dann schon angetabert. Und dann geht man irgendwie so ein, zwei Schritte, dass der Hund das wieder so ein bisschen aus dem Kopf hat und sagt dann, Mensch, toll, und fängt dann an, irgendwas Lustiges zu machen. Ne? Und auch so dieses, der Hund dreht sich mal um und guckt, wird belohnt. Ne? Alle so diese kleinen Sachen sind, finde ich, auch sehr phänomenal fürs Training an der kurzen Leine. Oder eben auch, was ich total gut finde, ist zum Beispiel beim Rückruf, haben wir ja oft auch das Problem, Rückruf funktioniert, aber der Hund kriegt den Keks und denkt sich, okay, und ist wieder weg.
Und ciao.
Genau.
Danke für den Keks.
So. Und auch tatsächlich finde ich da total wichtig, dass man dem Hund beibringt. Rückruf bedeutet zwar, du kommst zu mir, bedeutet aber auch, du bleibst bei mir, bis ich wieder eine Freigabe mache. Und das macht man ja tatsächlich eben auch so, dass man dann erstmal anfängt, der Hund bleibt noch ein, zwei Sekunden stehen, Keks rein, man schickt ihn wieder. Und dann fängt man ja auch mal an, ich gehe ein paar Schritte. Und dann kriegst du alle paar Schritte mal einen Keks. Und bei mir hört es dann zum Beispiel eigentlich fast immer so oft, dass ich nochmal sage, schau. Weil natürlich ist das Ziel jetzt nicht, dass der Hund die ganze Zeit so neben dir herläuft, sondern die trüttelt dann halt so neben einem rum. Ne? Mhm. Dann sage ich nochmal, schau, dann guckt sie mich an und dann schicke ich sie wieder.
Ja.
Und das sind, finde ich, alles so Themen, die wirklich auch, also was, wenn das alles funktioniert, hat man meistens zum Beispiel auch mit der Leinenführigkeit eigentlich kein Problem mehr.
Das ist tatsächlich auch, wie ich Leinenführigkeit aufbaue. Nicht mit der Schleppleine, sondern auch mit der kurzen Leine, aber mit einer langen kurzen Leine, also mit so 2,5 Meter typischerweise. Und dann quasi wirklich anfüttern. Also dem Hund zeigen, hey, es ist mega cool, wenn du bei mir bist. Und das bedeutet, was ganz viele verpassen, was ich oft im Training erlebe, dass wenn ich denen sage, hey, ihr müsst den Hund anfüttern, das heißt, ihr belohnt ihn schon, wenn er da ist, dass die ein Leckerli geben, warten, bis der Hund zu Ende gekaut hat. Und in dem Moment, wo der Hund das letzte Stückchen runterschlingt, ist es halt leider schon so, dass der Hund schon wieder irgendwo anders hinschaut.
Genau,
das heißt, eigentlich muss das Timing stimmen. Ja. Das heißt, der Hund muss vorher noch belohnt werden. Der kaut gerade noch und du sagst, hey, super, du bist immer noch da, obwohl du kaust.
Genau.
Und dann gibt's schon wieder den nächsten Keks und so fütterst du Welpen ja auch an und das funktioniert aber auch bei älteren Hunden. Also es funktioniert immer.
Egal, und wenn es kein Keks ist, also ich mache ja auch total gerne so eine Belohnungshitlist mit den Menschen, weil tatsächlich ja nicht jeder Hund Keks so super toll findet. Oder du, viele ist es auch, du belohnst, also Keks ist ganz nett, aber Keks mit einer Interaktion mit Menschen ist noch viel toller. Bei uns ist zum Beispiel, ich müsste jetzt, wenn die Ludo jetzt zum Beispiel aus dem Jagen abgerufen wird, wenn ich der da einen statischen Keks gebe, dann sagt die nach dem 10. Mal Keks so, ja, okay, danke, ich nehme lieber das Reh.
Ja.
Deswegen wird das auch klar, der Keks wird geworfen. Ne? Also ich finde die super, ist immer doppelter Rückruf. Doppelter Rückruf heißt, ich rufe einmal und mache dann noch so, hey, oder so.
Ja.
Ne? Weil für Hunde, die können sich dann auf eine Sache konzentrieren, wie wir Menschen auch. Das heißt, wenn ich dann noch zufällig, also noch mehr Ton gebe, dann ist es viel leichter, diesen Weg zu halten, weil die sich einfach auf dieses Geräusch konzentriert. Und dann fliegt in die andere Richtung halt Keks, ne? Und weil das tatsächlich, ich hol die dann ab und ich finde die toll und dann wird da eben Keks geworfen, damit sie auch noch so ein bisschen Jagdersatzspiel hat mit mir.
Ja, genau, richtig. Und das Gute ist, der Keks wird geworfen und meistens läuft der Hund dem Keks total freudig hinterher, nimmt den Keks und schaut direkt wieder zu dir, weil die Erwartungshaltung ist,
wo ist mein Keks?
Wo ist der nächste Keks?
Ja, genau.
Und das finde ich total tatsächlich auch sehr super, um Leinenführigkeit aufzubauen. Also so habe ich Leinenführigkeit mit meiner auch aufgebaut. Das heißt wirklich, wir haben gar nicht trainiert, hier neben mir laufen oder kurze Leine oder sonst irgendwas, sondern sie hatte die 2,5 Meter Leine dran. Und wenn sie ans Ende gekommen ist, bin ich natürlich trotzdem auch umgedreht. Und das Ziel war aber, dass sie eben bei mir bleibt und gar nicht mehr weiterläuft. Ja. Und das haben wir eben genau dadurch aufgebaut. Das heißt, wenn sie dann eben sich umgeguckt hat und wieder hinterhergelaufen ist, gab es einen Keks, der ist in die eine Richtung geflogen. Ja. Und sie ist hinterher und lief dann wirklich quasi neben mir und hat gewartet. Genau. Wann kommt der nächste Keks?
Ich hätte gerne noch eine Entschuldigung.
Am Anfang sind die Distanzen zwischen den Keksen eben sehr, sehr gering. Ja. Das heißt, da fliegt ein Keks nach dem nächsten. Ja. Ganz gut ist dafür immer das Futter zu verwenden. Ja. Also gerade wenn ihr Trockenfutter oder sowas füttert, kann man dazu super das Futter eben nehmen. Und
aber übrigens bitte nicht alles, ne? Weil ein Hund hat auch das Anrecht, regelmäßig gefüttert zu werden. Das heißt, ich mache das auch dann immer so gerne. So ein bisschen was kriegt er trotzdem morgens und abends im Napf. Ja. Aber du musst es ja trotzdem irgendwie verrechnen.
Ja, also, ja, definitiv. Also meine kriegt auch morgens und abends.
Weil die brauchen so eine Erwartungssicherheit, ne? Die sollen jetzt nicht in den Gedanken kommen, oh Gott, jetzt gibt's wieder kein Futter, so, ne? Das kann bei vielen Hunden sehr viel Stress auslösen, weil natürlich Futter das Grundbedürfnis ist. Das heißt, es ist schon wichtig, dass sie irgendwie so ein Portionchen im Napf haben, dass jetzt nicht der Magen knurrt, aber den Rest könnt ihr aber den Tag
verfüttern. Genau. Also wir können ja auch nicht den ganzen Tag mit dem Hund trainieren.
Ist ja klar.
Das heißt,
und bei manchen Hunden wäre das echt dann viel Training, weil viel Futter. Genau. Je kleiner der Hund, umso besser geht es noch mit der ganzen Portion.
Das stimmt. Nee, das, also es geht darum, quasi einen Teil vom Futter zu verwenden. Ja. Man hat natürlich auch Leckerlis, die man quasi verwenden kann. Und dann das zu schmeißen. Und dann ist die Distanz, umso mehr das quasi drin ist und der Hund länger bleibt, wird die Distanz natürlich immer länger. Ja. Aber ich belohne immer, oder ich versuche immer dann zu belohnen, wenn der Hund eigentlich noch da ist und noch gar nicht weg ist.
Ja,
richtig. Also wenn ich merke, okay, mein Hund ist nach 5 Schritten, immer so nach 5 Schritten geht er eigentlich schon wieder irgendwie auf Abwege und läuft schon wieder vor, dann ist der 4. Schritt, der Schritt, bei dem ich noch belohnen muss, damit mein Hund gar nicht erst weggeht und ich das Fehlverhalten wieder einfangen muss, sondern dass ich das positive Verhalten eben belohne und da eine Grenze setze.
Ja, was dann aber tatsächlich auch einfach gut funktioniert, so mache ich das auch, wenn ich merke, die driftet jetzt gedanklich ab, dann drehe ich mich um, lade sie wieder ein. Das kann auch manchmal, kann es tatsächlich sein, dass sie dann halt erst noch zu Ende guckt, was ich aber gar nicht tragisch finde, weil meistens hat sie sich ja von irgendwas ablenken lassen. Also sie muss jetzt da nicht auf dem, weil sie ist ja schon im Fehlverhalten, also sie muss jetzt nicht auf dem Absatz umdrehen, dann nehme ich sie wieder mit, dann laufe ich eine kleine Kurve, dann läuft sie wieder neben mir, dann fangen wir wieder an, 2 Schritte Keks, ne? Dass ich halt nicht dieses, ich versuche halt wirklich auszuhebeln, dass, weil die Lulu ist halt eine, die ist wirklich sehr schnell dabei, sich auch gute Verhaltensketten aufzubauen. deswegen versuche ich wirklich sehr zu vermeiden, ihr direkt den Keks zu geben, wenn sie wieder da ist, sondern dann immer ein bisschen zu warten. Aber witzig finde ich auch immer, dass wir Menschen ja so eine gewisse Zeit eigentlich immer haben, die wir standardisiert quasi einhalten. Also jeder hat ja so eine innere Uhr und keine Ahnung, gibt es immer noch 5 Sekunden den Keks und wenn es 6 Sekunden sind, dann ist der Hund schon so, was eigentlich mit meinem Keks? Ne? Und deswegen habe ich mir angewöhnt, ich zähle. Das heißt, ich mache dann so, ich laufe 1, 2, 3 Schritte Keks. Also je nach Situation muss ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte Keks. 1, 2, 3.
Wichtig, da ist dann nicht schneller zu zählen. Nein, genau, das heißt so 1, 2, 3 Keks. 1, 2, 3, 4, 5 Keks.
Ich zähle ja Schritte. Wenn ich jetzt das Joggen anfange, das würde mir wahrscheinlich auffallen.
Wahrscheinlich,
ja. So, wenn ich nach 2 Sekunden dann so.
Ja, so. Genau, also da eben auch, also es spielt so ein bisschen rein in die Unberechenbarkeit. Ja, also nicht immer genau am gleichen, im gleichen Baum belohnen und nicht am gleichen, nach dem gleichen Schrittmuster belohnen, weil meistens sind Hunde sehr viel schneller in Ketten- und Mustererkennung als wir Menschen.
Ja.
Das heißt, wir haben es noch gar nicht gemerkt und unser Hund weiß schon genau, wann ich immer den Keks gebe oder wann ich immer umdrehe und an welchem Baum ich anleine oder ableine.
Ja.
Und da ist zum Beispiel auch, wenn der Rückruf mal nicht funktioniert, kann man sich auch mal fragen, leine ich vielleicht immer am gleichen Baum an und rufe immer genau hier zurück, damit mein Hund jetzt an die Leine kommt.
Ja.
Ist manchmal auch so ein Thema, wo der Hund dann sagt, ja, ich weiß, Rückruf heißt, ich komme zu dir, dafür gibt's auch ein Leckerli, aber dann gehen wir nach Hause, weil wir sind an diesem Baum, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, also steuere ich mal in die andere Richtung. Und man selber steht vielleicht da und fragt sich so, eigentlich sitzt der Rückruf, warum kommt mein Hund jetzt nicht? Solche Sachen sind dann auch immer ganz lustig.
Witzig ist übrigens auch, das quasi wird auch sehr witzig manchmal in die andere Richtung, wenn man an irgendeinem bestimmten Ort eben immer zurückruft und der Hund hat sich eigentlich schon dran gewöhnt, der trippelt sonst immer so drumrum und plötzlich fängt er immer an und gibt Vollspeed und rennt in die andere Richtung und du pfeifst dann. Das könnte daran liegen, dass dein Hund gelernt hat, ich muss ja immer weg sein, damit die Olle mich rufen kann, damit ich dann einen Keks bekomme. Das heißt, in so einer Situation wäre dann sehr wichtig, wenn du merkst, es gibt so einen Ort, wo der das immer macht, dass du schon proaktiv vorher vorher dem einfach 5 Kekse ins Maul drückst, den toll findest, Leine dran und gehen. Dass du den gar nicht zurück, dass er gar nicht die Erfahrung hat, ich muss ja zurückgerufen werden, damit ich Kekse kriege. Weil vielleicht war das halt dann noch zweimal so, dass du dann einfach kommentarlos die Leine dran gemacht hast, weil du in Gedanken warst und dich ja gefreut hast, der Hund war ja da, ne? Und dann beim dritten Mal gedacht, nee, so nicht, Freundchen, ich möchte schon noch meinen Keks. Ich renne jetzt erst noch mal ein Stück vor, damit du rufen kannst.
Das ist tatsächlich ganz oft so, dass wir eben immer nur für korrigiertes Fehlverhalten Kekse geben. Das heißt, das Fehlverhalten in dem Moment ist ja, dass der Hund eigentlich wegrennt von mir. Ich rufe ihn zurück, damit habe ich eigentlich korrigiert, auch wenn der Rückruf dann sitzt und er kommt. Dafür gibt es dann den Keks, aber eigentlich hätte ich den Hund auch einfach schon belohnen können, dass er noch da ist und bei mir bleibt.
Genau, und ich kann ja dann zum Beispiel auch eine minderwertigere Belohnung geben. Erst muss ich den Keks geben, ich kann auch sagen, Mensch, toll, dass du da bist, dann habe ich den Rückruf belohnt quasi, mach dann die Leine dran oder so oder geh noch zwei, drei Schritte und wenn der Hund dann noch da bleibt, dann gibt es wieder den Keks. So, also man kann das ja dann schon so ein bisschen spielen.
Also wir haben ganz oft in dem Hundetrainer-Dasein haben wir ganz oft, dass wir den Leuten ja auch sagen müssen, belohn doch das Verhalten, das du sehen willst. Korrigier nicht immer das Verhalten, das du nicht sehen willst und gib dann den Keks, weil du es jetzt toll machst, sondern korrigier einfach, wenn der Hund schon da ist und das toll macht. Weil ganz oft stehen die Menschen dann da, hast du das auch, dass sie dann da stehen, dich anschauen und so, hä, warum soll ich den jetzt belohnen? Ja. Er ist doch da.
Ja, genau.
Er hat doch gar nichts gemacht. Genau. Ja. Und ich dann sage, ja, genau. Das ist doch genau das, was er tun soll. Ja. Nichts.
Meine neue Lieblingsfrage ist übrigens, was soll er denn machen? Ja. Weil weißt du kriegst ja immer, er soll nicht das und das oder ich möchte das und das nicht mehr. Und meine neue Lieblingsfrage ist, was soll er denn machen? Und dann ist meistens wirklich erstmal so, Und dann ist immer so schön, weil wir Menschen dann verstehen, okay, wie soll denn ein Hund jetzt verstehen, was ich von ihm möchte, wenn ich gar nicht weiß, worauf ich hinaus will? Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was wir halt, habe ich aber auch ein Video dazu gemacht, das tatsächlich etwas ist, was wir uns immer gut überlegen müssen, was ist eigentlich unser Ziel, was wir jetzt möchten. Denn durch unsere ganze Körpersprache vermitteln wir das unterbewusst einfach immer. Und unsere Hunde sind so gut darin, uns zu lesen. Also die meisten Hunde haben ja schon nach einer Woche, wenn die bei uns sind, raus, okay, immer wenn die das linke Nasenloch, nach rechts zieht, dann hat sie irgendwie schlechte Laune.
Dann ist sie sauer.
Immer wenn sie sich ein Stückchen vorlehnt und dann nochmal zurück, heißt es, wir gehen gleich raus. Ne? Ja. Also die sind wirklich wahnsinnig gut darin.
Und ganz oft verstehen sie eben auch nicht, was wir sagen, sondern das, was wir meinen. Genau. Also wenn der Hund irgendwas in Anführungszeichen falsch macht, wie zum Beispiel auf die Couch zu gehen, sollten wir uns selber auch nochmal so ein bisschen fragen, was wollen wir eigentlich wirklich? Weil ganz oft ist es dann so, wenn ich die Besitzer das frage im Training, also sie kommen in einer Einzelstunde zu mir und sagen, ja, mein Hund geht immer auf die Couch und ich will das eigentlich nicht. Oder der darf nicht auf die Couch.
Genau,
meistens. Sag ich, warum darf er denn
auf die Couch?
Genau, er soll nicht, aber warum soll er denn nicht auf die Couch oder warum darf er denn nicht auf die Couch? Willst du nicht, dass er auf die Couch geht? Und dann ist meistens die Aussage von Frauen, ja, mein Mann möchte das nicht. Und dann weiß man schon, ja, dein Mann möchte das nicht, aber du möchtest das eigentlich schon. Und deswegen kann der Hund diese Grenze auch gar nicht annehmen, weil wir sitzen auf der Couch, sagen, der Hund soll runtergehen und denken, ach, bitte bleib hier.
Ein bisschen kuscheln.
Ja, du darfst schon
alles in dir schreit. Und dann hast du meistens die Situation, dass der Hund dich nur so sehr anguckt und auch mal besonders niedlich guckt.
Das heißt, und gerade dann, beim Grenzen setzen im positiven Training ist das die große Frage, will ich diese Grenze eigentlich haben? Also möchte ich wirklich mit allem, wo ich hier stehe, mit meinem ganzen Kopf und mit meinen Gedanken, möchte ich diese Grenze haben bei meinem Hund? Ja. Oder bin ich eigentlich eher so ein bisschen, eigentlich nicht. Und dann ist die Frage, warum setze ich dann die Grenze? Also warum möchte ich da eine Grenze setzen, obwohl ich sie eigentlich gar nicht haben will?
Das wäre doch mal ein interessantes Thema für eine neue Podcast-Folge, denn tatsächlich würde ich sehr gerne nochmal vielleicht mit dir darüber sprechen, warum Menschen oft so agieren, wie sie agieren im Hundetraining, denn eigentlich ist ja immer erstmal alles okay, was für alle Beteiligten funktioniert. Und wir haben, finde ich, im Hundetraining immer ganz viel, der sollte doch, der darf doch nicht. Also ganz viel, was sozusagen im Außen passiert und was jetzt mit mir als Mensch gar nichts zu tun hat. Also ein Beispiel ist, wenn jetzt mir egal ist, ob mein 3-Kilo-Hund an der Leine zieht oder nicht, warum sollte der denn leinenführig sein? Also wenn dann unser Alltag, wenn unser Alltag funktioniert, das ist jetzt für den Hund keine Gesundheit, ein gut sitzendes Geschirr, für den Hund ist egal, für mich ist egal, ne, dann muss ich mich doch da jetzt nicht durchquälen. Also völliger Schwachsinn. Also übernimmt deswegen auch nicht die Weltherrschaft.
Ja, das stimmt. Viel einfacheres Beispiel ist sogar noch bei fehlender Konsequenz, wenn meine Kunden zum Beispiel eine Anmeldung ausfüllen und ganz, ganz viele Kunden, also das machen wirklich 9 von 10 Kunden, geben ihrem Hund einen Sitz und füllen dann die Anmeldung aus. Dann steht der Hund wieder auf und macht halt irgendwas und das ist ihnen egal. Ja. Da ist die Frage, erstens, Wolltest du wirklich, dass er jetzt sitzt? Und warum? Und warum bist du dann nicht konsequent und lässt ihn jetzt auch wirklich sitzen? Also ich würde mich sehr freuen über noch eine Podcast-Folge darüber.
Weil bei diesen Kunden meistens so, habe ich dir gefangen, die wollen eigentlich nur, dass der Hund ruhig steht.
Ja.
Der also ruhig ist und sie jetzt nicht so diesen, ne, während die Anmeldung, ach so, sieht man nicht, dass sie quasi so, dass der Hund so von links nach rechts geht und die quasi wie so eine Scheibenwischerbewegung mit dem Arm machen müssen. Das ist eigentlich das
Ziel. Was die Svana gerade gemacht hat.
Ja, das habe ich gerade vorgemacht, deswegen habe ich diesen gesagt. Aber dass sie das quasi vorgemacht haben, dass sie das quasi nur machen und eigentlich möchten sie, dass sie still stehen. Das heißt, man müsste dann eigentlich irgendwie ein Warte oder, keine Ahnung, dem Hund einfach erklären, wenn ich jetzt hier stehe, stehst du jetzt hier auch. Da gibt es ja auch Signale dafür, ne? Zum Beispiel, ich steige auf die Leine, der Hund lernt irgendwann, da passiert nichts. Mein Hund hat da mittlerweile die Angewohnheit, ich bleib stehen und wir stehen da irgendwie länger als 30 Sekunden, dann legt die sich hin. So nach dem Motto, okay. Ja. Und dann macht die auch immer so,
echt? Ja, süß. Nee, meine entspannt hat tatsächlich immer
so. Also die Lulu, der habe ich ja witzigerweise beigebracht, irgendwann mal, dass sich hinlegen bedeutet, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie sich hinlegt, höher ist, dass wir dann schneller mit dem weitermachen, was sie lieber machen möchte. Das heißt, du merkst dann, sie sitzt, dann guckt sie mich schon an, okay, funktioniert nicht, sie legt sich hin, dann guckt sie mich an, funktioniert nicht. Dann kippt sie die Hüfte, guckt mich an, funktioniert nicht. Und dann kommt eben irgendwann, und dann legt sie noch so den Kopf ab auf den Boden und dann schielt sie so nach oben, so nach dem Motto, ich bin doch entspannt.
Das ist halt so witzig.
Schlaue Hunde und
ja,
so.
Ja, völlig. Also da muss ich, da stehe ich jedes Mal da und denke mir, das ist so peinlich, das habe ich dir toll beigebracht. Das ist echt geil. Da müssen wir immer noch aussitzen, bis sie wirklich entspannt ist. Also man sieht beim Mantrailing zum Beispiel total viel, weil sie ja super aufgeregter ist und das voll gerne macht. Und wenn sie dann zu blöd ist, dann legt sie sich relativ schnell hin und dann macht sie immer so, weil sie halt noch überhaupt, weil sie gar nicht entspannt ist, aber halt gelernt hat, wenn sie liegt, dann geht's viel schneller.
Süß.
Ja, toll beigebracht. Phänomenal. Ja, war auf jeden Fall eine wahnsinnig lange Folge, aber es war sehr, sehr schön mit dir. Und das nächste Mal können wir ja wirklich mal darüber sprechen, was so Dinge sind, also ob man wirklich etwas tun muss im Training oder nicht.
Ja,
das wäre
sehr gerne.
Wäre, glaube ich, auch noch sehr eine große Release. Ach so, wo findet man dich denn jetzt und was kann man denn bei dir buchen, wenn man gerne zu dir möchte, wenn man dich jetzt so sympathisch gefunden hat?
Gerne. Also ich bin im Münchner Osten unterwegs, eigentlich überall von Bogenhausen, Aschheim, Poing, Trudering, Riem und bis nach Unterhaching unten. Mhm. Und ich biete so Alltagstraining an, eben den Hundeführerschein, der eben aus dem Alltagstraining auch resultiert. Also es gibt Alltagstraining Grundgehorsam, dann gibt es eben Fortgeschritten und man kann den Hundeführerschein machen, man muss aber nicht. Man kann den auch so schrittweise machen, dass man zum Beispiel erstmal die Theorie macht und dann später irgendwann mal die Praxis oder sowas. Dann biete ich ganz klassisch Obedience und Mantrailing an als Auslastungsformen.
Wie machst du das dann? Hast du einen Platz?
Nee. Ich bin mobil unterwegs, bin auf unterschiedlichen Feldern und Wiesen und mache da quasi das Training ganz im Alltag, was eben auch meinen Namen für den Kurs entschieden hat, also Alltagstraining, weil ich einfach finde, dass im Alltag die meisten Probleme herrschen und im Alltag auch trainiert werden muss. Also es bringt mir halt nichts, wenn ich irgendwie auf dem Platz das Fußlernen mit meinem Hund übe und das lockere Leine gehen und dann funktioniert das auf dem Platz, aber im Alltag eben nicht. Also ja, eigentlich möchte ich ja, dass es im Alltag funktioniert. Ich finde einen Platz super, um so Sachen wie Agility zu machen und eben auch bestimmte Trainingsstufen, wenn der Hund noch nicht so weit ist, um in den Alltag gehen zu können. Aber ich finde gerade so Leinenführigkeit und sowas und Alltagstraining super wichtig und da hilft es mir eben nichts, auf dem Platz zu sein.
Ja.
Dann gibt es noch das Welpentraining für die ganz jungen Hunde und
klassisch bis 16 Wochen dann auch?
Genau, also mit 16 Wochen, also ungefähr 16 Wochen, das kommt ja immer so ein bisschen auf den Charakter und das tatsächliche Alter des Welpen an. Also große Hunde sind oft eben noch länger irgendwie welpisch als junge Hunde, kleine Hunde, nicht junge Hunde, als kleine Hunde. Aber genau, also so man sagt so bis zu 16 Wochen, bis sich das Adrenalinsystem eben vollständig ausgebildet hat. Und daher geht das auch bis 16 Wochen.
Hast du dann, also quasi klassischerweise, wenn die Hunde dann pubertär werden sozusagen, fliegen sie da in Anführungsstrichen aus dem Welpen
Teil raus. Beim Rüden ja immer sehr leicht erkennbar am Heben des Beinchens normalerweise. Genau.
Und bei der Hündin normalerweise.
Bei der Läufigkeit.
Genau, mit der ersten Läufigkeit. Genau, aber dann gibt es eben das Alltagstraining Grundgehorsam. Ja. Dazu habe ich noch unterschiedliche Intensivkurse, also zum Beispiel Medical Training, wo man dem Hund eben beibringt, Tierarzttraining und sowas zu machen, finde ich auch mal super wichtig, überall angefasst zu werden. Und Rückruf- und Schleppleinentraining eben nochmal in einem Intensivkurs, wenn es da irgendwie noch Probleme gibt oder es nicht so ganz klappt. Oder wenn man es einfach intensivieren möchte auch. Und zu allen möglichen kleinen Themen, also lockere Leine und Leinenführigkeit und sowas, die biete ich nur situativ an. Das heißt, die sind jetzt nicht die ganze Zeit im Programm, sondern die kommen quasi übers Jahr verteilt immer mal wieder.
Wenn sie es anbietet.
Genau.
Ja, das klingt auch super toll. Und du hast eine Instagram-Seite, die verlinken wir auf jeden Fall in der Beschreibung. Und auch deine Homepage werden wir da noch reinpacken. So, das, hast du sonst noch irgendwas, wo man dich erreichen kann? Deine Homepage und Instagram?
Facebook.
Ah, Facebook. Okay, das können wir auch noch reinpacken. So, dass dich die Leute auf jeden Fall erwischen, wenn sie möchten.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja. Hat mich sehr gefreut, Steffi.
Hat mich auch sehr gefreut. Ist natürlich auch ein sehr intensives Thema. Deswegen ist die Podcast-Folge wahrscheinlich auch etwas länger geworden.
Ja, das, glaube ich, macht immer nicht so. Also das, die letzte, tatsächlich hatte ich auch schon eine, die war eine Stunde, die kam auch sehr gut an. Und ich hatte auch schon eine mit Amelie als Profi für das Thema, also mit meiner Tochter, ne? Hunde und Kinder. Mhm. Die ist tatsächlich auch gar nicht so kurz. Und die ist bisher die meistgehörte Folge.
Also, oh.
Nee, ist ja klar, ist ja quasi von einer Betroffenen.
Also so als Kind. Das stimmt.
Den Hund können wir immer leider nicht interviewen. Die Lulu, die will immer nur das Mikro klauen. Ja, deswegen, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag, weil heute ist nämlich Sonntag.
Ja, und danke.
Ich hoffe für dich, dass bald der Juli kommt, damit du deine Frühblüherallergie wieder los bist.
Damit ich wieder normal leben kann.
Vielleicht machen wir das nächste dann den Sommerferien oder so, dann kannst du wieder im Arme.
Genau. Also so insgesamt geht's eigentlich.
Ja, okay, auch, dann ist ja gut.
Ja, dann.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Gefreut.
Ja, mich auch. Dann bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.